Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode What the Funk. Lange ist her. Die letzte Episode war, glaube ich, nach Las Vegas. Und jetzt sind wir hier schon fast einen Monat nach meinem letzten Rennen in Dubai. Die Offseason ist auch schon fast wieder zu Ende. Trainingsstart steht wieder an. Aber wir haben trotzdem nochmal über Dubai gequatscht, über die nicht optimale Vorbereitung. Dann sind doch detaillierter als erwartet aufs Rennen eingegangen, dafür, dass es schon so lange her war. Dann auch so ein bisschen über die Entwicklung im Triathlonsport gequatscht. Über was noch? Habe ich noch was vergessen?
Nee, war auf jeden Fall sehr viel dabei. Wir haben noch ausführlich über Race Hotel in Dubai, wie man mit dem, wie lange man Aufzug fahren kann. Also das ist auch eine sehr gute Anekdote und warum Dubai als Trainingsdestination für dich für ein Wochenende gut ist, aber für länger nicht, weil Stichwort 10 Kilometer im Kreis fahren. Aber da ist viel dabei und über das Rennen gab es ja auch nochmal viel zu berichten. Ich fand es eine sehr, sehr geile, spannende Episode. Und mir ist gerade eingefallen, dass du das Intro gemacht hast und gesagt hast, lange ist her, seit der letzten, ich glaube in der letzten oder der vorletzten Episode haben wir angekündigt, dass wir jetzt alle 2 Wochen aufnehmen. Hat ja gut geklappt, Fred, in diesem Sinne, rein in die Werbung.
Dadurch sind alle 6 Wochen ist daraus geworden.
Und in der Werbung Whoop, unser Partner. Vorweg schon mal join.whoop.com/pushinglimits oder der Link in den Shownotes. Da geht's zum Glück und ihr könnt einen Monat Whoop kostenlos auf unseren Nacken testen. Also probiert es einfach mal aus, ob es was für euch ist. Komplett kostenlos. Und in dieser Episode, lustigerweise, hast du, Fred, schon wieder fleißig von deinen Recovery-Scores erzählt. Und es ist ja bei euch Profis, ich meine, egal mit wem du dich triffst, jeder hat irgendwie einen Device am Körper, was die Daten trackt, also Schlaf, Recovery-Score, Belastung und so weiter. Ist es mittlerweile im Alltag eines Profis nicht nur voll angekommen, sondern auch ein wichtiges Tool geworden?
Voll. Also ich meine, wir haben ja auch in der Episode darüber geredet, wie ich damit gearbeitet habe, dann im Höhenzelt und wie sich dann so mein Score oder ja alles entwickelt hat, dann nach der Bachelorparty und Junggesellenabschied und dann auch noch nach der Hochzeit, beziehungsweise dann in der Race Week. Also ist schon auf jeden Fall sehr interessant und man lernt sein Körper einfach kennen. Also am Ende des Tages, selbst wenn du die Daten nicht wirklich 1:1 so nutzt, also wenn du irgendwie einen schlechten Score hast und sagst, ja, dann mache ich heute ruhig, selbst wenn du das irgendwie so mitlaufen lässt und dir das halt einfach irgendwie täglich einfach nur anschaust, du lernst wirklich deinen Körper kennen, weißt, was funktioniert, weißt, was nicht funktioniert und das ist halt einfach das Wichtige. Also diese Daten mit dem Körpergefühl zu synchronisieren.
Ja, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, checkt's aus. Wie gesagt, join.whoop.com/pushinglimits. Da gibt's 1 Monat kostenlos und ihr könnt einfach mal euer Gefühl mit dem Körper synchronisieren, wie Fred so schön gesagt hat. Und die Episode ist eh lang. Wir starten jetzt direkt durch und viel Spaß. What the Funk. Endlich wieder What the Funk Podcast. Fred, wir haben es endlich geschafft. Eigentlich wollten wir noch abends auf der Hochzeit aufnehmen, aber da warst du schon zu betrunken. Da konnten wir nicht.
Ach, wollten wir das?
Nein, wollten wir nicht.
Ich dachte am nächsten Tag in der Früh, ich habe eigentlich auf dich gewartet. 6 Uhr morgens, ich war bereit mit meinem Mikrofon.
Warst du dann noch wach?
Genau, da war ich noch wach.
Ich
wäre
ja
ein guter
schlafen.
Podcast geworden.
Nein, da war ja Eisbaden. Also da hatte ich Wichtigeres vor.
Ja, lange ist es her. Letzte Episode war, glaube ich, nach Las Vegas. Also ja. Das ist ja schon, das habe ich ja schon wieder vergessen. So lange ist es her. Dazwischen ist einiges passiert. Meine erste Episode als verheirateter Mann. Und dann war noch das letzte T100-Rennen, das Grand Final in Dubai. Und dann war noch Offseason, die jetzt auch schon wieder so langsam vorbei ist. Also jetzt geht dann das Training auch schon so langsam wieder los. Die Pläne für 2025 sind auch schon geschmiedet. Also wir haben hier einiges aufzuholen.
Boah, das ist, also ich bin jetzt überfordert. Wo fangen wir an? Also erster Podcast als verheirateter Mann. Das fühlt sich anders an, Fred. Fühlst du dich anders?
Ganz anders. Hat sich alles verändert, wie es so ist halt. Nee, es war
Leben,
ja Nachlass.
Dein Leben hat sich um 180 Grad gedreht?
Genau. Also wir hatten ja, ich glaube, die Woche nach Las Vegas hatten wir noch den Junggesellenabschied. Und da ging es ja auch schon gut zur Sache. Ich meine, wir haben ja noch diesen Kona-Podcast mit Nils, haben wir ja auch noch aufgenommen, da war ich ja mal.
Oh ja, stimmt.
Und dann witzigerweise war die Trainingswoche danach, war eigentlich so eine der besten, so innerhalb der letzten 3 Monate der Saison.
Nach dem Junggesellenabschied?
Ja, die Trainingswoche danach war richtig gut. Ja,
ich habe gar nichts auf die Kette gekriegt, weil ich immer noch Nachwirkungen hatte von dieser einen Nacht.
Ich bin auch nach Las Vegas direkt heimgekommen und direkt ins Höhenzelt, weil ich mir gedacht habe, wenn jetzt hier für die letzten 3 Wochen hole ich nochmal alles raus, was geht. Vor allem da auch, dass das Training hier und da dann auch mal zu kurz kommt, dass ich hier nochmal so einen extra Reiz quasi mit dem Höhenzelt noch habe. Und es hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, ganz gut gezündet. Bin halt dann hier und da auch immer so ein paar Nächte aus dem Höhenzelt raus. Also in der Hochzeitsnacht habe ich es nicht aufgebaut.
Das hätte Ärger gegeben. Hast du es versucht?
Ja, genau.
Bist du so, ich glaube, zu Hause angefangen,
ich
weiß, abzubauen?
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Jana dann ja gesagt hätte.
Ich sag ja, aber geh erst ins Zimmer und bau das Zelt ab. Das hätte auf jeden Fall für ein paar Lacher gesorgt.
Ja.
Auf wie viel bist du denn hochgegangen? Also so wie du es vorher auch gemacht hast im Zelt? Du hast ja vorher Chamorin oder bist in Chamorin quasi da.
Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Also mit Samorin haben wir es ja quasi ein bisschen so gehandhabt, wenn es ein Höhentrainingslager auch wäre. Aber ich habe ja dann schon gemerkt, dass das was anderes ist ein bisschen, dass du den Reiz irgendwie ein bisschen anders setzen kannst, beziehungsweise auch musst, dementsprechend sich so langsam steigern und schon ja auch mit den Recovery-Daten viel arbeiten, und sobald man sich quasi immer so an die Höhe gewöhnt hat, dann noch höher gehen. Also das war dann so meine Taktik. Also ich bin eigentlich jetzt hatte ich es dann so gemacht, dass ich alle 1 bis 2 Tage mit der Höhe hochgegangen bin, quasi bis wir nach Dubai geflogen sind, im Endeffekt. Okay. Und am Ende, also ich meine, klar, man darf nicht zu hoch anfangen, vor allem, weil ich nach Las Vegas mich ja auch noch erholen musste und dann auch hier und da von der ein oder anderen Party erholen musste. dementsprechend konnte ich die letzten drei Wochen jetzt nicht perfekt durchführen, dieses Protokoll und Training etc. Ich meine, ja, ich hatte es ja, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, also das war jetzt sicher dann nicht mehr so die perfekte Vorbereitung auf das letzte Rennen in Dubai, aber die mentale Komponente ist ja natürlich nochmal so eine andere Geschichte. Und nicht mal trainiert habe ich ja genug bis zu dem Zeitpunkt, und dementsprechend habe ich da halt einfach geschaut, ja, jetzt mache ich halt einfach nochmal, was geht, und wenn halt hier und da ich eine Trainingseinheit ausfallen lassen muss wegen Junggesellenabschied und Hochzeit, dann ist es auch komplett egal. Und ich habe es mir ja dann zumindest eingeredet, dass es sogar positiv ist. Quasi, dass ich mental dann nochmal frisch ins letzte Rennen gehe und ja, vielleicht auch ein bisschen erholter sogar. Ja, und ich glaube, am Ende bin ich dann bei der Höhe, beim Höhenzelt bei 3500 Meter rausgekommen.
Boah, krass.
Was hast echt interessant ist, ich schlafe so viel besser im Höhenzelt.
Wirklich?
Ich meine, ich habe schon sehr gutes. Ich habe hier so den Generator auch 2 Räume von unserem Schlafzimmer stehen, also den höre ich gar nicht, wobei der sowieso ist so ein relativ neuer, sehr, sehr leise ist. Und das ist auch nochmal, also quasi ein anderes Höhenzelt, als ich es im Mai hatte vor Samorin. Und da höre ich wirklich gar nichts.
Krass.
Und dann schlafe ich irgendwie richtig gut. Also ich habe sogar viel öfter so auch mal so 100% Sleep Score. Wobei andererseits braucht der Körper halt auch mehr Schlaf. Also ich vermute mal, das ist halt so, ja, es ergibt sich dann einfach. Also der Körper holt sich dann halt einfach das, was er braucht. Aber es fühlt sich trotzdem danach an, als ob ich jetzt wirklich auch ja, viel ausgeschlafener bin. Und meine Recovery-Daten sind auch nicht unbedingt, also auch gar nicht schlecht. Also ich hatte, wie gesagt, die Woche nach dem Junggesellenabschied, da hatte ich auch, glaube ich, fast jeden Tag grün.
Krass.
Nachdem ich, glaube ich, 5% hatte dann beim Junggesellenabschied.
Du hattest den besten Score von allen mit 5%. Also auch da hast du uns
outperformed. Ich war ja auch nicht surfen mitten in der Nacht wie manche andere. Aber darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen.
Surfen? nee, aber krass, dass du dann nach dem Junggesellenabschied doch so gut hattest und dass du dann im Höhenzelt so gut gepaddelt hast. Ich habe gedacht, das wird super heiß in dem Ding und man hat
ja
so einen
Ich habe einen Ventilator drin stehen.
Aber den hörst du
ja. Das war das Lauteste. Lauteste war der Ventilator. Also ist auch nicht laut, aber das war das, was ich gehört habe.
Okay.
Aber ich habe dann auch noch Oropax sowieso und dann penne ich da sehr gut.
Ja, gut.
Also das funktioniert bei mir. Also ich habe da auch wirklich, auch mit Recovery und so, keine Probleme. Und habe halt dann, das Ding ist beim Höhenzelt, ich spüre da nie so richtig, also es ist halt nicht wie so beim Höhentrainingslager, dass wenn ich irgendwie aus dem Höhenzelt rausgehe und dann habe ich so eine Woche später oder 3 Wochen später dann so einen Effekt. Mhm. Sondern bei mir ist es eher so, ich penne dann nach dem Höhenzelt und habe dann direkt am nächsten Tag das Gefühl, dass die Trainingseinheit viel besser läuft. So. Also ich habe da quasi so einen direkten Effekt und dann, sobald ich da nicht mehr drin schlafe, ist dieser Effekt quasi zu Ende. Aber dafür habe ich natürlich dann in dem Zeitraum, in dem ich im Höhenzelt schlafe, quasi jeden Tag einen etwas höheren Reiz gesetzt, was sich dann wiederum in der Fitness widerspiegelt. Also den reinen Höheneffekt, den habe ich, wenn dann halt quasi nur so dann tagsüber, während ich drin schlafe, was eigentlich auch echt eine interessante Erkenntnis ist. Und ja, dann hatten wir ja die Hochzeit und dann war aber danach, da hatte ich dann wirklich richtig schlechten Recovery Score für ein paar Tage, weil wir sind ja dann auch am Sonntag, Samstag war die Hochzeit, dann am Sonntag dann auch den restlichen Tag am Packen gewesen, weil wir dann am Montag früh schon zum Flughafen gefahren sind und nach Dubai geflogen sind. Und dann mit diese Verbindung mit lange Nacht, wenig oder kaum oder gar kein Training eigentlich, wenig Schlaf auch über ein paar Nächte, dann halt auch noch mit dem Fliegen, also dann Reise auch noch, und dann kamen wir in Dubai auch noch mit Zeitverschiebung etc., waren wir dann auch erst um 2 Uhr früh am Dienstag quasi im Bett. Da hat es mich so ein bisschen, also ich bin nicht krank geworden, aber mich hat es schon ziemlich so ziemlich zerlegt. Ich habe, ja, also wenn da jetzt, glaube ich, nicht so die Spannung drin gewesen wäre, weil es halt irgendwie so jetzt aufs letzte Rennen zuging, ich glaube, da wäre ich ordentlich krank geworden. Aber ja, es war auch echt witzig, war irgendwie auch so mein, man hat es mir so im Gesicht so richtig angesehen, das war alles so ein bisschen so richtig müde, so ein bisschen angeschwollen, mein ganzes Gesicht. Und ja, meine Recovery-Daten dann auch alles andere als gut. Und das hat sich auch bis zum Rennen nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Also ich hatte dann die ganze Woche eigentlich so niedrige gelbe Werte jetzt beim Whoop. Mhm. Und dann die letzten 2 Nächte vorm Rennen sogar rot.
Krass.
Dann habe ich nochmal die Trainingseinheiten vor Ort, waren jetzt nicht schlecht, war schon nochmal ganz gut. Ich meine, es war halt extrem heiß und schwül.
Du hast schlechten Schlaf gehabt und wenn dann noch Reize und noch wieder Akklimatisation, Hitze und sowas dazukommt, ist natürlich dann auch nochmal wieder eine Belastung auf den Körper. Wahrscheinlich schlägt sich das dann auch. Das ist ja auch das, was man bei den Whoop-Daten immer berücksichtigen muss. Wenn du jetzt vorher eine Baseline aufgebaut hast durch Höhenzelt, wo du immer 100% Schlaf erreicht hast und immer grün warst, dann bist du natürlich auch viel schneller.
Ja, stimmt.
Wenn mal eine Nacht ein bisschen off ist, bist du voll schnell in Orange. Und ich finde immer, man muss sich wirklich auch immer, wenn es dann mal ein paar Tage schlechter ist, immer mal überlegen, okay, wenn es jetzt 3 oder 5 oder 6 Wochen gut war, wenn es halt irgendwie jetzt, du hast 3 Wochen gehabt, wo alles rot war oder gelb, dann ist halt auch voll easy, wieder ins Grüne zu schießen. Und das muss man ja auch immer so ein bisschen in Relation setzen, glaube ich. Und wenn du da vorher, wie du gerade beschrieben hast, geil trainiert hast, geil gepennt hast, sogar 100% Sleep Scores hattest oder sowas, und dann hast du eine Hochzeitsnacht, Alkohol, dann hast du Packstress. Ihr habt ja nicht nur gepackt für Dubai, sondern ihr seid ja danach direkt quasi nach dem Race auch noch weiter, ohne nach Hause Honeymoon. Das heißt,
also quasi für
ihr musstet
drei auch
an
Wochen,
eine Million Sachen denken, gefühlt. Also das ist ja krass gewesen. Aber also wer hat das geplant? Das wollte ich fragen.
Ich habe das geplant. Ja, ich meine, klar, geht. So ist das Leben halt als Profi-Triathlet. Stressig. Jet-Set Life.
Oh, Jet-Set. Ja, aber krass. Also, allein, wo du es gerade erzählt hast, und ich meine, ich wusste es ja schon, dass ihr dann noch Honeymoon weiter, dann ist mir das nochmal bewusst geworden. Boah, da kriege ich schon, da schüttelt es mich schon nur vom Hören. Wenn ich überlege, so, du hast eine Hochzeit, die genießt du voll, und dann wachst du am nächsten Morgen auf, bist du verkaterst und realisierst, oh fuck, ich muss jetzt packen für die nächsten 3 Wochen mit einem Race und für einen Urlaub. Oh Gott.
Also,
und das alles in ein paar Stunden, auch als es dann abends losgeht.
Für einen Urlaub packen, also das war in 15 Minuten geschafft, würde ich sagen. Da habe ich hier so meine zwei Badehosen, die ich das ganze Jahr sonst nicht benutze, hier die Bermuda-Shorts reingeschmissen, ein paar Tanktops, ein paar so fancy Sachen. Das ist richtig easy. Also dafür für so ein Race oder ein Trainingslager packen ist deutlich komplizierter, da muss man viel mehr Sachen denken. Aber ja, okay. Auch so Radverpacken natürlich, wenn man so ein bisschen verkatert ist, dann es war nicht ganz so einfach. Also packen war da schon das Anstrengendste. So das Reisen inzwischen, das bin ich ganz gut gewohnt. Also das stresst mich dann auch nicht so. Und dann, ich meine, in Dubai angekommen, da haben wir auch immer alles gut organisiert hier von der PTO und T100 mit dem Hotel auch. Ist auch immer sehr, sehr gute Hotels. Also da kann man auch relativ schnell dann relaxen und ist auch mit den Mechanikern, wenn irgendwas am Rad ist, dass die das dann auch easy da reparieren können. Einfach auch mit dem Wissen dahin anzureisen quasi, dass da jemand ist, falls irgendwas mit dem Rad ist. Aber es nimmt dann auch gut Stress weg. Und ich meine, auch die letzten Trainingseinheiten, wie gesagt, waren ganz gut. Ich meine, ich musste dann so einen Mix finden aus nicht mehr zu viel machen, aber den Körper auch wieder so ein bisschen in Schwung bringen. Und das Ganze halt bei diesen extremen Bedingungen. Also so die ersten 2, 3 Tage habe ich mich auch extrem schwer getan mit den Bedingungen und habe auch das Gefühl gehabt, es war deutlich härter als in Singapur Anfang des Jahres. Mhm. Entweder hat es dann ein bisschen abgekühlt oder ich habe mich dann doch so wieder so ein bisschen quasi erholt oder dran gewöhnt ans Wetter, das weiß ich nicht genau, aber ich fand dann so im Rennen selber, fand ich es jetzt nicht extrem, also es war schon heiß und so, aber also Singapur war schon nochmal 10 Level drüber. Aber ich meine, es war auch, kann man später nochmal, wenn wir kurz über das Rennen sprechen, super gut organisiert, was so Verpflegungsstationen und Wasser und Kühlung und alles angeht. Das war deutlich besser als Singapur. Das war nämlich in Singapur richtig schlecht, dann wahrscheinlich war es deswegen so hart dort.
Ja gut, klar, wenn das passt, dann ein bisschen abgekühlt. Aber okay, du bist angekommen in Dubai, hast alles gepackt, hast gehabt und irgendwie trotzdem wieder. Das waren 2 Uhr angekommen zu deutscher Zeit, wahrscheinlich dann, ne? Dass du dann wieder im Bett warst.
Nee, zwei Uhr Local Time, also irgendwie 11 Uhr abends oder so deutsche Zeit. Mhm. Aber dann pennt man sowieso direkt weg, gerade nach den ganzen Aufwand und kurzen Nächten. Und ja, ich meine, zum Trainieren ist Dubai auf jeden Fall interessant, würde ich mal sagen. Es gibt ja so diese eine 10 Kilometer Runde mitten in der Stadt, die ist quasi nur für Radfahrer. Mhm. Dann auch nur so in eine Richtung. Also das ist schon echt cool. Da kannst du ordentlich ballern. Bist dann auch durch die Bedingungen auch immer ziemlich schnell unterwegs. Da hatte ich dann auch mit 200 Watt knapp einen 40er Schnitt, wenn ich da rumgefahren bin mit Wettkampfmaterial.
Also ist dann auch ohne Ampeln und so diese Runde?
Ja, genau. ohne Ampeln, ist auch nur so quasi in eine Richtung, also du musst dich nicht irgendwie um Gegenverkehr kümmern oder um Autos. Also das ist schon cool. Hast auch so einen Lauftrack nebenan, wo du auch theoretisch da laufen könntest.
Aber das ist nicht dieses Ding in der Wüste da?
Ich glaube, in der Wüste draußen gibt es nochmal so einen Radweg, da war ich nicht. Das habe ich auch nur auf Bildern gesehen. Das ist das mit quasi in der Stadt drin. Und da am Startpunkt sind dann auch so ein paar Bike-Shops mit auch guten Cafés und die auch Essen haben und Smoothies und so Zeug und Specialty Coffee. Und dann also auch noch so direkt ein Gym, der auch einen 25 Meter Outdoor-Pool hatte, wo wir auch geschwommen sind oder schwimmen durften. Also das war eigentlich ganz cool. Das einzige Problem war, dass unser Hotel war 25 Minuten mit so einem Shuttle davon weg.
Oh.
Und vom Hotel konnte man außer locker laufen, konnte man wirklich gar nichts machen.
Okay, krass.
Und das war das einzig Blöde. Da musste man also die Woche immer so ein bisschen planen, dass du halt, wenn du da hinfährst, irgendwie Schwimmen und Radfahren oder Laufen irgendwie alles verbindest oder zumindest zwei Sachen verbindest, dass du da halt nicht die ganze Zeit hin und her fahren musst.
Boah, das ist ja richtig nervig.
Ja, das war nervig.
Boah, aber ich meine, weil die Race-Location war dann nicht auf dieser Track, sondern ganz woanders.
Nee, Race-Location war auch wieder ganz woanders.
Ja. Ach, und auch vom Hotel wieder ganz woanders?
Ja, genau. Also das war quasi komplett. Und dann der Start war auch ganz woanders.
Alter.
Also waren quasi vier Locations. Das Hotel, diese Trainings, diese Maiden Race, oder wie heißt es Maiden? Nee, ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht. Also diese Trainingslocation, dann die Location mit T2, Radrunde, Laufrunde und Finish und die Location mit Swim und T1. Also vier verschiedene Locations, die alle so 20 Minuten oder so 10 Kilometer alle so auseinander waren.
Hä, das hört sich für mich so unnötig kompliziert an. Warum hat man auch das? Okay, auf der 10 ja, Kilometer Runde hätte man doch halt auch das Radfahren machen können, oder nicht? Ihr fahrt ja eh nicht mehr als 10 Kilometer Runden.
Ah, das weiß ich nicht genau, wie das organisatorisch ist.
Nochmal ganz kurz, bevor wir darüber abhaten, über die Dinge. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie funktioniert denn diese Runde in der Stadt, ohne dass da eine Ampel ist? Die irgendwie hoch oder tiefer gelegt? Oder weil da muss ja irgendwo auch andere Straßen drüber gehen, sonst blockiert das ja alles.
Ja, nee, so in der Stadt ist es nicht drin. Also es ist schon so, also was außerhalb ein bisschen oder so direkt dran. Also hast dann die Skyline quasi so, siehst du dann schon so gut die Skyline von diesem Track.
Ah, aber also ist jetzt nicht so, dass so ist es nicht so durch diese Häuser. Ist schon so da durch.
Ja, da ist schon Wüstensand auch. Ich meine, ganz Dubai ist halt in der Wüste gebaut.
Ja.
Aber es geht jetzt nicht irgendwie so an den Hochhäusern direkt vorbei.
Ah, jetzt macht das in meinem Kopf Sinn. Ich habe gerade, während du erzählt hast, auch die ganze Zeit parallel, habe ich es nicht aus meinem Kopf gekriegt. Wie funktioniert das mit dieser 10 Kilometer Runde in eine Richtung? Und ja, okay. Also das Konzept finde ich geil. Also, dass du eine 10-Kilometer-Runde hast in eine Richtung, wenn es in mehreren großen Städten oder so am Stadtrand geben würde, für so Intervalle ballern, so perfekt. Und wenn da so Bike-Shops noch sind, weißt du, wenn was an deinem Rad ist oder geile Cafés, wo du dann machst halt da deine 4x30 Minuten Intervalle, chillst dich dann danach hin, isst also einen Kuchen, Kaffee, mega geil.
Es ist halt so, ich sag mal, wenn du dort bist, sind dann perfekte Trainingsbedingungen eigentlich, also so an diesem Track. Ja, ich meine, ist halt dann irgendwann halt auch langweilig.
Ja, aber für so ein Rennwochenende ja perfekt.
Ja,
wenn du dein Hotel irgendwie direkt da noch hättest.
Ja, da gibt es auch scheinbar ein Hotel, das dort ist und dann auch nicht so weit weg von da, wo dann T2 und Finish und so war.
Ja, hätte man ja nehmen können. Aber wahrscheinlich ist es so teuer.
Aber scheinbar, ja, genau. Ich glaube, die haben dann, das war irgendwie so ein gottloses Angebot gemacht, der PTO, und dann haben die es nicht genommen. Ja, das ist halt immer, sag ich mal, kompliziert, wenn du da ein Hotel buchen musst für 40 Athleten plus Staff. Ja. Also sowohl Platz, Logistik und auch Preis.
Ja, okay, ich verstehe.
Also wird sicher, also ich denke nicht, dass die PTO uns da absichtlich so weit weg wie möglich davon gebucht hat.
Nee, das glaub, weil das normal ist es ja bei PTO haben. Immer anders gewesen, dass du nah an den Locations warst.
Ja, ich meine, es ist allgemein natürlich bei diesen, wenn du halt die ganzen Wettkämpfe jetzt in den Städten hast, ich meine, es sind Trainingsbedingungen vor dem Rennen sowieso ein bisschen so ein Problem. Also es war immer noch besser als jetzt zum Beispiel London. Da konntest du ja eigentlich fast gar nicht draußen Rad fahren.
Ja, okay.
Und da hatte man zumindest die Möglichkeit gehabt mit diesem Shuttle. Und was eigentlich auch am Ende des Tages ganz gut funktioniert hat. Also es war alles gut organisiert.
Okay, dann also, haten wir doch nicht.
Abgesehen von dem Zeitaufwand war es organisatorisch alles in Ordnung.
Ja, okay, cool. Also das habe ich jetzt in meine Bände bekommen. Aber ja, also ich finde für so ein, wie gesagt, dauerhaft da zu wohnen und zu trainieren, ist eine 10 Kilometer Runde.
Ja, gibt ja ein paar, die das echt dort ja lieben, die da auch hingezogen sind. So Felipe Acevedo, auch Profi-Triathlet, der da hingezogen ist. Und ja, ich meine, hat so seinen Charme. Für mich persönlich wäre es jetzt nichts.
Bei mir
gerade
ist
jemand,
auch zu
der aus den Bergen kommt. Aber ich meine, Dubai ist halt schon, also da wird man schon verwöhnt vor Ort. Ist schon krass.
Aber ich war noch nie da. Das wäre jetzt so das Nächste gewesen für mich. Wie muss ich mir das vorstellen? Also klar sieht man immer die Bilder, so diese Hochhäuser und man weiß, da ist richtig viel Kohle. So war das jetzt auch so, ein Hotel war auch fancy und einfach richtig geiles Essen und sonst war alles richtig cool oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, doch, eigentlich alles so richtig nobel, sag ich mal. Also auch so, also das Hotel, wir waren eh in einem, glaube ich, relativ guten Hotel. Also ich meine, ich habe jetzt keinen Vergleich, aber das war schon sehr krass. Das einzig Blöde war, die hatten so 6 Aufzüge, aber trotzdem, und wir waren im 46. Stock, das war quasi wirklich ganz oben, also das oberste Stockwerk vom Hotel, haben wir auch immer den Joke gemacht, dass wir die Honeymoon Suite bekommen haben. Und wir haben aber wirklich teilweise 10 Minuten mit dem Aufzug von der Lobby bis ganz oben gebraucht. Und weil der halt an jeden Stockwerk dann irgendwie halt jemand ein- oder ausgestiegen ist und oder halt oben, wenn wir den gerufen haben, von oben halt irgendwie erstmal 10 Minuten warten, bis der kommt und dann nochmal 10 Minuten runter. Also ich habe wirklich in der Woche so viel Zeit in diesem Aufzug verbracht. Das war richtig nervig.
Oh, sowas könntest du mich jagen, ne? Also
ich habe auch teilweise, weil ja, wir hatten halt so feste Shuttle-Zeiten, also ja, irgendwie alle 30 Minuten, also 9:30 Uhr, 10 Uhr fährt halt dieser Shuttle. Und ich habe teilweise echt den Shuttle immer fast verpasst, nur wegen diesem Aufzug, obwohl ich schon irgendwie um Viertel nach auf den Aufzugknopf gedrückt habe, dass der kommt. Und dann 15 Minuten später war der Shuttle und ich habe ihn fast verpasst.
Oh Gott, ja, das ist dann wirklich nervig. Vor allem, einmal ist noch witzig oder zweimal, dann machst du Jokes drüber. Aber wenn du dann einen Shuttle hast und dann hält der in 46 Stockwerken an, der
Aufzug. Ich hab's auch nicht verstanden. Da muss irgendwo dieses System, weil die hatten 6 Aufzüge, aber dieses System muss komplett fehlerhaft sein. Also das, weil irgendwie ist halt jeder, der halt dann auf dem, es ist gefühlt immer nur ein Aufzug hoch und runter gefahren und deswegen hat es halt so lange gedauert. Also ich habe es nicht ganz verstanden, warum das so lange dauert bei 6 Aufzügen.
Ja, also ich muss sagen, ich feiere das, wenn es so Hotels gibt, wo du drauf drückst und wirklich ganz schnell ein Ding da ist und du gehst rein, drückst auf deinen Stocken und der fährt auch nur, was drin gedrückt wird, dahin und hält dann nicht mehr außen an, um noch einen auszuladen. Das muss ich sagen, das gefällt mir schon immer extrem. Da warte ich oben gerne 2-3 Minuten, aber wenn ich weiß, ich bin drin, fahre ich halt auch runter.
So, ja, das war das einzig Gute, das ist uns dann erst so später in der Woche aufgefallen. Dadurch, dass wir ganz oben waren, haben wir zwar lange auf den Aufzug gewartet, aber dafür kam der Aufzug immer leer an. Und das heißt, ich konnte immer mit meinem Rad rein und dann wurde es halt nach und nach voll, aber ich war halt drinnen schon mal mit meinem Rad. Das Problem war, das hatten viele der anderen, die halt in unteren Stockwerken waren, die sind dann da mit ihrem Rad gestanden und dann kam jedes Mal, wenn der Aufzug kam, waren da halt schon 10 Leute drin und du hast keine Chance gehabt, da mal mit deinem Rad reinzukommen.
Oh nein.
Also das muss wirklich noch schlimmer gewesen sein dann. Und es gab auch nicht mal irgendwie so, ich meine, sagen wir, wenn du im 30. Stockwerk bist, dann ist der Aufzug voll, aber du kannst halt trotzdem irgendwie nicht wirklich die Treppe runtergehen.
Nee, keine Chance. Das machst du nicht.
Mit dem Fahrrad.
Also ist ja geil, wenn man so einen Ausblick hat und so, aber irgendwie ist dann ein Hotel mit 4 Stockwerken dann doch geiler, weil du sagst, zur Not gehst du halt doch nochmal die Treppe, wenn halt irgendwie gar nichts funktioniert. Aber im 30. Stock oder im 45. machst du es halt nicht, ey. Naja, gute Aufzugstory. Und sonst drumherum hat aber alles gepasst und war shiny, shiny, Luxus Dubai-mäßig, wie man sich's vorstellt.
Ja, also schon alles sehr luxuriös. Auch wie sich darum gekümmert wird, sei es da so Hotel-Staff, wenn man essen geht, etc. Also es ist da schon mal wirklich schon nochmal Next Level. Und es gab einen so ein, aber beim Radmechanikraum, da gab es so eine Kaffeemaschine quasi so davor in der Lobby. Also es war quasi in so einem Konferenzraum, haben die halt so den Mechanikerraum aufgebaut. Mhm. Und da war in der Lobby auch so Kaffeemaschine. Das ist einfach so ein Vollautomat, wo du einen Knopf drückst, dann kommt halt Cappuccino und so raus. Und dafür, da ist jemand gestanden den ganzen Tag,
der Knopf gedrückt hat.
Genau, und wenn du Kaffee wolltest, dann bist du halt, anstatt dir irgendwie den selber da schnell zu machen, bist es dem hingegangen und der hat den Knopf für dich gedrückt. Und das war wirklich sein einziger Job. Alter. Der ist da den ganzen, der ist da nicht mal auf dem Stuhl gesessen, der ist da wirklich fast 24/7 ist der da neben dieser Kaffeemaschine gestanden.
Next Level.
Aber der hat sich dann auch immer richtig gefreut, wenn er dir einen Kaffee machen darf.
Oh Gott, wie unnötig.
Und das ist halt so gefühlt, also es war so mein Eindruck von Dubai, es gibt richtig viel von dieser Art von Jobs.
Mhm. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wolltest du sagen?
Wahrscheinlich verdienen die dann 50 Cent pro Stunde.
Sind die Löhne da so krass niedrig? Also wahrscheinlich gibt es da schon richtig krasse Klassenunterschiede dann, ne? Also
ja, ich glaube, es ist halt dann so dieser Unterschied von den Pakistanis und Arabern und Indern. Also das ist ja auch so Dubai. Ich weiß nicht genau, wie das dann ist, aber ich glaube so die wirklichen Locals, würden sich wahrscheinlich nicht so billig da bezahlen lassen, aber dann halt auch relativ viele dann aus den Umgebungsländern, die halt da dann wahrscheinlich für billig arbeiten.
Ah, okay. Also.
Aber da, ja.
Ja, ich habe mich noch nie wirklich mit Dubai beschäftigt, muss ich sagen, wie das ist. Aber meistens ist es ja schwierig, dann da was Arbeitsbedingungen und so. Oder es gibt meistens keine und wenn er einen Job macht, dann macht er ihn halt wahrscheinlich. Aber gut, klar, das ist dann natürlich irgendwie, das Hotel will Luxus darstellen und hat einen Angestellten, der Kaffeemaschinenknöpfe drückt. Also von Vollautomaten, das ist schon irgendwie bezeichnend. Das ist der Wahnsinn. Ja, lass mal zum Rennen kommen. Letztes Rennen der Saison. Es ging nochmal um richtig viel. Absicherung des Contracts für 2025. Und das war ja eigentlich auch so dein, ich nenne es jetzt mal, minimal-maximal-Ziel, dass du gesagt hast, okay, das Wichtigste ist, eine solide Performance da nochmal an den Start bringen, weil es gibt nochmal mehr Punkte beim Grand Final und da halt sicherzustellen, dass der Spot für nächstes Jahr da ist.
Ja.
So bist du ja reingegangen, oder?
Ja, also ich war vor dem Rennen 12. im Series Ranking. Die Top 10 kriegt einen automatischen Slot für das nächste Jahr. Theoretisch war ich abgesichert über das World Ranking, weil quasi die Top 10 von der Serie qualifizieren sich automatisch. Dann gibt es die nächsten 6 übers Ranking mit Roll dann bis, glaube ich, maximal Platz 20. Kriegen dann die restlichen Spots und dann halt nochmal 4 Hotshots. Und deswegen war das halt schon so, ja, diese Top, also ich jetzt im Moment bin ich 13. im World Ranking. Das hatte ich dann eigentlich, da hatte ich eigentlich drei sehr solide Rennen drin von der Punktzahl. Das heißt, da hatte ich eigentlich meinen Slot für die Team 100 Serie schon relativ sicher. Aber ich meine, es geht ja dann einerseits auch nochmal darum, ja, welche Kategorie du quasi dein Vertrag fürs nächste Jahr bekommst. Genau, so Money. Und natürlich auch einfach wirklich, um sicher zu sein. Also das war halt wirklich das Einzige, was sicher war, dass die Top 10 von der Serie sich fürs nächste Jahr qualifiziert, weil mit diesem Rolldown und dann nächsten 6 übers Ranking, da war nämlich noch nicht 100% sicher, wie viele Plätze gibt es dann übers Ranking und wie viele Plätze sind Hotshots. Weil die ja dann auch gerne natürlich Leute von der Kurzdistanz etc. Holen wollen. Und deswegen war wirklich das einzig Sichere, wenn man dann da Top 10 schafft. Und ich habe halt geguckt, ich meine, Mika ist ja leider, konnte leider nicht starten. Der war, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte, aber nicht jetzt von den Punkten nicht so weit vor mir. Das heißt, den hätte ich schon eingeholt, wahrscheinlich mit irgendwie, ich glaube, irgendwie mit einer Top 16, Top 17, also fast eigentlich nur finishen. Und dann hat er Sam Laidlaw noch in der Rennwoche abgesagt. Aber um den einzuholen, weil der auch wirklich sehr gute Ergebnisse hatte, musste ich halt in die Top 7. Das heißt, wenn ich die zwei einhole, dann wäre ich schon mal auf Platz 10. Und von hinten konnte mir eigentlich nur Jason West gefährlich werden. Ich meine, Daniel Beckegaard, der war noch ein Platz hinter mir, der hat auch abgesagt. aber sowohl der als auch Jason West, die hätten mir noch gefährlich werden können, wenn sie, glaube ich, auf dem Podium beziehungsweise zwei Plätze vor mir gefinisht hätten. Und dann hatte ich halt noch Alistair Brownlee direkt vor mir und Rico Bogen zwei Plätze vor mir. Ich meine, und dann hätte ich halt entweder Alistair um einen Platz schlagen müssen oder Rico um zwei Plätze, um die quasi einzuholen. Und das waren halt dann so die Rechenspiele. Das heißt, wenn ich schaffe, irgendwie Top 7 zu kommen, und Jason West finisht nicht auf dem Podium, dann ist es egal, wo quasi Rico und Alistair landen. Wenn ich nicht Top 7 komme, dann muss ich halt entweder Rico und oder Alistair quasi schlagen um jeweils ein oder zwei Plätze, um dann halt am Ende des Tages in der Top 10 gesamt zu landen. Also das war genau die Ausgangssituation vor dem Rennen.
Gute Rechenspielchen. Wer jetzt noch folgen konnte,
Chapeau. Also ich meine am Ende des Tages, ich habe es mir auch mal ausgerechnet, um es halt zu wissen.
Ja, ja.
Aber natürlich gehe ich da nicht irgendwie ins Rennen und mache so Full Focus. Okay, wo ist Alistair, wo ist Rico? Ich muss jetzt da wirklich genau schauen, mit denen das Rennen machen und die versuchen am Ende zu schlagen. Halt einfach das Beste, was geht. Ich meine, sowieso, wie schon mal gesagt, bei Team 100, das taktische Spielchen kannst du auch komplett vergessen. Das ist all out von vorne bis hinten. Und ja, musst halt einfach dabei sein. Also da kannst du auch nicht wirklich, gucken, wo die anderen sind oder wer da überhaupt gerade dabei ist.
Ja.
Und ja, ich meine, am Ende des Tages war es sowieso, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, die zwei, die ich hätte schlagen müssen, sind einfach auf Platz 2 und 3 gelandet.
Schwierig.
Also, ja, ich meine.
Hättest du halt Platz 1 machen müssen.
Hätte ich halt Platz 1 machen müssen, also, ganz einfach, ja.
Wo ist das Problem? Ja, gut.
Ja, aber das Witzige war echt, also ich war wirklich, glaubst du, so entspannt vorm Rennen, wie die ganze Saison nicht. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich wirklich einfach durch die nicht perfekte Vorbereitung und dann halt auch so diesen mentalen Reset.
Das ist so geil, das hat Jana die ganze Zeit gesagt, wenn du nicht so dabei warst, also ich mache mir gar keine Sorgen, weil Fred kann jetzt das erste Mal im Jahr mal 2-3 Tage nicht an den Sport denken, weil er andere Sachen zu tun hat und Gäste ja hat und die Hochzeit und das ist im Kalender eingeplant und das steht fest und das ist fix und Das wird dem so gut tun, dass safe, egal ob es körperlich nicht so gut ist, dass die Performance einfach, dass die passen wird. Jana war so, also so wie es gekommen ist, hat sie es auch gesagt am Ende vorher. Und das fand ich auch total spannend, weil ich meine, es gibt niemanden als Jana, der so nah an dir dran ist. Und wahrscheinlich wirst du über die Saison dann auch immer nerviger und nerdiger und schlimmer, weil was du gerade hier vorgerechnet hast, wäre viel. Und weißt du, das sind ja diese Spielchen, mit denen du dich den ganzen Tag beschäftigst und wie hoch gehe ich jetzt im Zelt und dann sprichst du noch mit Dan übers Training und sonst was. Also ihr dreht ja wirklich jeden Stein und du guckst immer, kann ich meine Performance irgendwo noch verbessern, was können wir noch besser machen, wo ist noch irgendwo Potenzial und dann einfach mal zu sagen, so, jetzt ist die Hochzeit und danach ist Race Week, da kann ich eh nichts mehr machen, hast du halt so, kannst du vom Kopf einfach mal loslassen und sagen, bis hierhin habe ich jetzt alles gemacht, was geht und jetzt ist es halt einfach das, was es wird, wird's, ne? Und das hast du, glaube ich, kein Mal bei keinem Rennen in der Saison vorher, dass du da auch vom Mindset oder vom, ja, wie nennt man, gedanklichen einfach mal loslassen konntest.
Ja, es war schon so in die andere Richtung, dass ich schon fast gar nicht mehr in diesen Rennmodus gekommen bin. Also es war auch so, selbst am Renntag, ich konnte nie so gut vorm Wettkampf frühstücken. Auch so, also ich meine, der Rennstart war irgendwie um 13 Uhr, das heißt, es war eh relativ stressfrei, konnte mal ausschlafen, dann mache ich immer, wenn das Rennen so nach 12 Uhr ist, mache ich in der Früh noch so einen Aktivierungslauf, habe ich da auf dem Laufband im Hotelgym gemacht, dann voll normal gefrühstückt, also was sonst wirklich bei mir schon so ein bisschen Problem ist, dass ich in der Früh gar nichts reinbekomme, und dann, keine Ahnung, auch so, nie so richtig aufgeregt. Alles echt so entspannt angegangen und habe halt irgendwie so gedacht, ja, okay, einfach mal schauen, was passiert. Das Gute war dann, dass ich quasi, also ich hatte mir wirklich Sorgen gemacht, dass ich irgendwie nicht so richtig in diesen Rennmodus komme, auch dann im Rennen. Das war so meine einzige Sorge. Das Gute war aber dann, dass wir dann, um dann jetzt schon zum Rennen zu kommen, ich meine, das Wasser hatte 31 Grad, also es war auch wieder so an der Grenze, dass das Schwimmen eigentlich schon fast wieder verkürzt werden muss, weil es zu heiß war. Und ich bin wieder, also es war wieder ohne Neo natürlich, ich konnte mich wieder relativ weit rechts hinstellen, weil ich ja nach links atme, und der Schwimmkurs ging auch im Uhrzeigersinn, das heißt, ich hatte auch wieder in den Boje, also quasi ähnliche Situation wie in Ibiza, nur dass ich nicht ganz außen war, sondern dritter von rechts, und ganz rechts war Rico und dann Alistair war quasi zweiter von rechts. Also ich hatte auch quasi die zwei direkt neben mir,
ja.
Genau, aber das war aber auch eher Zufall. Ich wollte mich so oder so weit wie möglich rechts hinstellen, aber war natürlich auch top, weil es beides zwei der besten Schwimmer sind. Das heißt, ich habe mir gedacht, ja okay, ich wäre, das war so ein Speedstart mit reinrennen, also reinrennen und einfach direkt an die Füße dran. Und das habe ich dann gemacht, wirklich ich mir so gar keinen Stress gemacht beim Reinrennen, so dass die beiden quasi auch schon mal so ein bisschen minimal schneller reingerannt sind als ich, so dass ich direkt an den Füßen dran war. Und ich hatte noch nie so einen entspannten Start. Also selbst da bin ich irgendwie nicht so in Rennmodus gekommen, weil ich war so direkt an Alistairs Füßen und es war so richtig locker. Also wirklich extrem locker, weil einerseits ich halt direkt in so einer super Position war und andererseits, glaube ich, auch niemand zu schnell angehen wollte, weil es wegen des heißen Wassers.
Ah, ich dachte gerade schon, warum ist es jetzt auf einmal so entspannt gewesen? Also weil du so einen Drag hattest? Oder?
Ja, ich glaube, es wollte auch niemand irgendwie so richtig schnell schwimmen.
Also so ein bisschen vielleicht lernen wegen gezogen den aus Singapur. Das hat ja jeder auch schon mitgemacht, mal so ein richtig heißes Schwimmen. Vielleicht haben die da
also
auch schon
Schwimmen ist
richtig
auch wirklich
gelitten.
Da eigentlich am extremsten oder die größte Gefahr, dass du da halt schon überhitzt und dann gibt es halt fast kein Zurück mehr.
Ja.
Und also von den Armen war es wirklich fast das lockerste Schwimmen, was ich je gemacht habe. Hatte dann echt eine richtig gute Position, die ganze Zeit irgendwie einen super Wasserschatten. Es hat mich nie irgendjemand gestört, der jetzt auch irgendwie diesen Wasserschatten so rein wollte. Das ist halt, wenn dann so das meistens das Problem, dass, oh, jetzt kommt dann einer von rechts oder links und der will jetzt den Wasserschatten und dann wird es halt richtig nervig, weil dann zieht man sich halt auch noch irgendwie so gegenseitig das Wasser weg oder haut sich gegenseitig irgendwie so auf den Kopf rauf, unabsichtlich. Aber es war irgendwie so eine Linie, jeder hatte so seine Position, alle sind da irgendwie so ganz, ganz entspannt dahin gecruised. Ich meine, dann ist es natürlich auch richtig gut irgendwie so, also ich wusste halt auch, ich bin da irgendwie schwimme da gerade an vierter, fünfter Position rum, und die um mich rum sind alles die Top-Schwimmer, also ich bin hier eigentlich wieder relativ entspannt Frontpack und das hat mich dann natürlich im Rennen auch motiviert und dadurch kam ich dann so ein bisschen so in den Rennmodus, da habe ich dann halt so richtig Bock bekommen. Andererseits, ich glaube, wenn das Schwimmen so gewesen wäre wie in Las Vegas, also so schlecht, dann weiß ich irgendwie nicht, wie der Tag geendet hätte. Aber so war es echt die perfekte Ausgangslage. Und in der zweiten Runde hat man dann schon auch gemerkt, wie es echt wärmer wird. Also meine Badekappe ist leider auch nicht abgefallen.
Hast du extra hoch aufgesetzt?
Ja, nee, habe ich diesmal nicht gemacht, weil das habe ich in Singapur gemacht. Und dann hatte ich aber das Problem, die ist trotzdem nicht abgefallen.
Ah, ich erinnere mich.
Und dann hatte ich das doppelte Problem, dass ich die Badekappe so schlecht auf hatte, die so gefühlt mich viel langsamer gemacht hat, aber trotzdem mir viel zu heiß wurde drunter. Deswegen habe ich dieses Mal habe ich mir davor einfach so ein paar Eiswürfel drunter unter die Badekappe. Mhm. die ganz normal aufgesetzt und ja, dann fällt es, dann schwimme ich halt lieber mit, einfach mit Badekappe, anstatt dass ich wieder irgendwie so blöd aufhabe, weil einfach nicht runterfliegt. Weil es sind schon sehr enge Badekappen. Und du kannst sicher sein, dass die, die keine auf hatten, die haben die auch runtergezogen. Das ist aber halt ein Risiko, weil wenn die dich dabei erwischen, kriegst du halt eine Penalty.
Eine Minute oder wie viel?
Ich glaube 30 Sekunden.
Okay, ja.
Ja, das ist kein Risiko, dass ich gehen will. Und weil ich ganz genau weiß, wenn ich das mache, bin ich der Erste, der da den Penalty
bekommt. Boah, ja, das ist ja wirklich unnötig. Ja, und vor allem bei, nach dem Schwimmen direkt, die musst du dann, musst du die in der Wechselzone direkt absetzen oder wo musst du die dann absetzen oder nach dem Radfahren?
Hey, die Badekappe?
Ja, die Penalty, wenn die das sehen. Und ach so, du die bekommst, Penalty. Musst du die direkt
nach dem Schwimmen. Ich habe kurz an die Badekappe gedacht.
Nein, also du ziehst,
musst du doch mit der Badekappe
ich erklär's nochmal für dich. Du ziehst dir absichtlich die Badekappe aus.
Ach so,
dabei
die Penalty.
Sieht dich ein Kampfrichter. Alle, gib dir 30 Sekunden.
Also Fehlstart und Sachen, die beim Schwimmen passieren, alles in T1.
Und vorhin, da tut 30 Sekunden richtig weh. Weil dann ist die Gruppe weg. Daran, oh, das ist dann mit dem Schwimm-Effort, den du hast, ja, das ist dann, okay, würde ich auch nicht riskieren. Ich wollte nur kurz eruieren, ob sich das vielleicht ausgezahlt hätte, wenn man deutlich kühler ankommt, aber so viel bringt das dann auch nicht, ob Badekappe ja oder nein. Also gut, auflassen. Also, sie ist drauf geblieben.
Auf jeden Fall.
Du bist in deinen Rhythmus gekommen.
Ja, Frontpack, Schwimmer wieder, wieder geschafft, wieder ohne Neo und wieder Frontpack.
Das, ja. Was soll ich sagen? Es zieht sich ein roter Faden durch.
Dann aufs Rad aufgesprungen und da war aber das Tempo dann nicht so wie beim Schwimmen. Also da wurde dann auch hier, weil Mathis direkt vorne war, Mathis Magier, und der hat wirklich gleich richtig drauf gedrückt. Und es war hart für mich auch, aber es war gut, weil ich meine, nur so zertrennt sich die Riesengruppe auch direkt, weil wir sind halt wieder mit... Es sind halt wieder 18 Leute zusammen aus dem Wasser und dann dahinter noch Leon Chevalier und nochmal dahinter Sam Long.
Ja.
So wie eigentlich bei fast jeden T100-Rennen. Wahrscheinlich hat auch deswegen niemand mehr bestimmt draufgerückt, weil sie ganz genau wussten, ja, es kommt sowieso jeder wieder zusammen aus dem Wasser. Und genau, wir hatten quasi erstmal so eine 12 Kilometer One-Way-Fahrt zur Radrunde. Mhm. Das war auf so ein Highway. Und wir hatten Rückenwind, quasi vom Meer in die Stadt rein. Und es ging die ganze Zeit so leicht rauf und runter. Und da ging es echt, also da sind wir richtig schnell gefahren. Vor allem dann halt so teilweise leicht bergab, dann halt 60, 65 km/h und du musstest trotzdem irgendwie noch 400 Watt fahren. Also da war ich auch froh, dass ich mir noch das 58er Kettenblatt One-By vorher montiert hatte. Also ich hatte davor 56 und da habe ich sogar die 58-10 Gänge teilweise gebraucht.
Ja, Alter, und da wie schnell ihr einfach mittlerweile seid, das ist so krass.
Ja, also als wir dann bei der Radrunde angekommen sind, hatten wir, glaube ich, einen 51er Schnitt. Und da waren halt auch noch so zwei U-Turns und ein paar Kurven ganz am Anfang, so direkt nach der Wechselzone dabei, um auf diesen Highway zu kommen. Also das war schon krass. Und dann waren wir aber eigentlich auch relativ schnell so eine Gruppe. Also da war dann Mathis, Magier, Alistair Brownlee, Rico Bogen, Martin van Riel, Justus Nieschlag am Anfang, Justus Nieschlag und Juri Kollen waren da dann noch drin und Kyle Smith.
Ja.
Und ja, dann habe ich versucht dann diese Radrunde war technisch relativ anspruchsvoll. Und da war es echt krass, wenn du irgendwie so nicht ganz vorne warst, irgendwie schon an zweiter, dritter Position, war es richtig anstrengend, weil halt die ganze Zeit immer so die Lücke aufging nach den Kurven und man dann wieder so zufahren musste. Mhm. Und ich meine, es ist halt mit 20-Meter-Regel wird es halt dann, rollst du halt auch nie irgendwie so richtig den anderen hinten drauf, dass du irgendwie auch mal kurz Windschatten oder sowas hast, sondern es zieht sich halt dann auf 40 Meter auseinander und dann musst du halt wieder auf diese 20 Meter dran fahren und das war echt richtig extrem bei dem technischen Teil und irgendwann habe ich es dann geschafft, mal nach ganz vorne zu kommen und dann, als ich ganz vorne war und das Tempo quasi selber bestimmen konnte, war es so viel entspannter.
Das ist so krass. Das ist so krass, aber das sagst du ja häufiger, dass das so dieses, oder ich, in Ibiza war es ja auch so, dass ich gefragt, warum bist du so
in vorne Ibiza gefahren, wo du gesagt Ibiza hast. Aber in Ibiza war es halt flach, oder ging es halt geradeaus, da war es einfach so, weil Sam Laylor so krass draufgedrückt hat.
Ja, aber du hast trotzdem auch da gesagt, das war für dich entspannter und auch du hast da geglaubt, dass es für dich auch fürs Laufen besser war, dass du vorne gefahren bist, weil du halt dein gleichmäßiges Tempo fahren musst und nicht diese Lücken immer zufahren und diese harten Antritte und halt sowas von hart drüber gehen. Das ist schon spannend. Also das ist so, ja, du bist halt doch einfach eher der Diesel anscheinend, der eine gleichmäßige Leistungsabgabe bevorzugt.
Ja, ich meine, gut, gleichmäßig war es durch den Kurs natürlich auch nicht. Und dann waren halt die Bedingungen natürlich auch noch Teil von dem Ganzen. Aber man hat, also es war dann 7 Radrunden dort, also 7 mal, ja, 9 Kilometer ungefähr. Und mit einer Verpflegungsstation, wo ich eigentlich auch jedes Mal eine Flasche zum Kühlen erwischt habe. Irgendwann ist dann auch Justus Nieschlag und Juri Kollen haben dann auch den Anschluss verloren. Und dann war quasi die Gruppe vorne mit 6 Leuten, glaube ich. Und ja, so war es dann eigentlich für den Rest der Radstrecke. Haben uns dann in der Führung abgewechselt, auch wenn das eher nicht so war, dass jetzt irgendwie was ich dann dahinter, wie gesagt, nicht entspannen konnte. Sondern war
aber
eher
wie ist
so
das wattzahlenmäßig so? Wenn du jetzt sagst, vorne war es für dich am entspanntesten, kann ich jetzt mal provokativ sagen, warum bist du nicht die ganze Zeit vorne geblieben?
Ja, weil die anderen natürlich das Gleiche denken. Die wollen, also es war ja für alle so.
Krass. Und also habt ihr euch darum
die haben dann auch gesagt,
wer vorne
ja, okay,
fahren darf?
Genau, im Endeffekt war wirklich? Der einzige Grund, wieso wir einen Führungswechsel dieses Mal hatten, war, weil halt die anderen auch mal entspannen wollten vorne.
Wirklich?
Das Tempo bestimmen. Also es war quasi nicht so, dass wir irgendwie zusammen, also wir haben, ich meine, im Endeffekt hatte man da irgendwie sowieso nicht bei der 20 Meter Regel und diesen technischen Kurs.
Ja, aber
das
krass, das habe ich noch nie
so
einen Profi sagen hören, dass so, also wir haben uns nicht irgendwie darum gedrückt, nach vorne zu fahren, sondern eigentlich wollte jeder vorne fahren, weil es dann entspannter war. Klar, jetzt war da vorne natürlich auch alles Jungs, die entsprechend draufdrücken können und das auch wissen, aber ich glaube, also ich müsste, vielleicht kann die Community helfen, gab es das schon mal, dass irgendwie irgendwer im Interview oder so gesagt hat, so, nee, wir wollten eigentlich alle vorne fahren, weil es da entspannter war. Das ist halt krass, ne? Das ist,
ich meine, ich habe es natürlich dann auch vorne
auf 20 Meter.
Ich meine, dadurch, dass ich es wusste, habe ich es natürlich an erster Position auch immer extrem ausgenutzt. Also ich bin dann schon den technischen Teil gerade aus den Kurven raus auch immer extrem hart gefahren, dass dahinter quasi noch mal härter anfahren müssen, um die Lücke zu schließen. Und ja, ich meine, das haben die anderen natürlich auch gemacht. Also wo Rico da einmal vorne war, das war auch für mich die, glaube ich, die härteste Runde, wo ich da dann quasi an zweiter Position war und dann quasi zu Rico immer die Lücke schließen musste. Das Einzige war mal, als Alistair gegen, ich glaube, 2 oder 3 Runden vor Ende vorgegangen ist, da ist das Tempo mal so ein bisschen eingeschlafen. Also da weiß ich nicht, ob Alistair gesagt hat, so, jetzt machen wir hier mal ein bisschen ruhiger. Aber da war es dann mal so, selbst im technischen Teil ein bisschen entspannter. Und da habe ich mir dann wiederum gedacht, ja, nee, wir brauchen hier Vorsprung auf die schnellen Läufer, die hinten. Deswegen bin ich dann wieder vor, nochmal die letzten 1-2 Runden, habe nochmal drauf gedrückt. Aber man muss sagen, meine Radbeine waren echt richtig gut. Also Schwimmen war eh gut dann, aber Radfahren, da war ich echt überrascht an dem Tag, wie gut es ging.
Mhm. Ja, krass, aber ja, ich finde es mega spannend, dass dann doch so die, es sind ja oft die gleichen Leute vorne und das aber dann, die 20 Meter gibt es auch überall, die 100 Kilometer Distanz ist es auch überall insgesamt, also es ändert sich ja nichts an den Gegebenheiten, aber wie unterschiedlich die Rennen dann doch auch auf dem Rad und
voll
sonst was sich abspielen.
Ich hatte echt Sorgen bei diesem technischen Kurs, hatte ich echt Sorgen, dass sich das eher so entwickelt in die Richtung Singapur, San Francisco oder London, dass eher so ein bisschen, ja, fast, also so ein bisschen mit dem Drafting und das quasi die ganze Zeit aufrollt.
Ja.
Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, ob jetzt einfach wirklich alle fairer fahren oder ob es doch dann doch nochmal ein bisschen anderer Kurs war. Aber es war wirklich nie so, dass es irgendwie so zusammengerollt ist.
Vielleicht liegt es wirklich auch an diesen 1-Minuten-Strafen, die jetzt dann ja häufiger vergeben worden sind, weil das willst du nicht mehr. Und wenn du weißt, ja, wenn ich mal reinrolle und es blinkt mal rot, und das, ich meine, ja, das wissen wir
ja
auch alles.
Dann
ist
ja ein Riesenunterschied, auf jeden Fall was gebracht, ne? Ja.
Also es ist ja ein Riesenunterschied, wenn du mal, wie du gesagt hast, so richtig reinrollst in den Windschatten und mal kurz so irgendwie, ja, wenn es nach so einer Schikane ist oder vorher eine Minute oder 30 Sekunden vor jeder Kurve die Beine länger hängen lassen kannst, und nicht ganz so hart wieder rausattackieren musst, weil du schon näher durch an die Kurve fährst. Das heißt, du kommst aus der Kurve mit 20 Metern wieder raus, anstatt, wie du gesagt hast, dann mit 30 oder 40 Metern aus der Kurve zu kommen und direkt erstmal wieder zufahren zu müssen. Das ist ja ein riesen Unterschied. Und ist ja dann eigentlich was Geiles, wenn du so diese Stadtkurse hast, was die PTO ja jetzt auch viel hat, oder so ein bisschen auch verwinkelte Sachen, sind das ja dann eigentlich geile Kurse, wo man sagt, da hat man wirklich ein richtig faires Rennen.
Ja. Ja, super, also hat auf jeden Fall Bock gemacht. Hinten raus wurde es dann schon, haben wir dann die Hitze schon gemerkt, oder habe ich die Hitze schon gemerkt, dann auf dem Rad. Also beim Puls war allgemein die ganze Zeit echt hoch. Also jedes Mal, wenn ich angetreten habe, ging der Puls auch so richtig schnell in die Höhe. Also da hat man schon gemerkt, dass der Körper da nochmal extra arbeiten muss. Aber so rein von muskulär, von den Beinen, ging es echt überraschend gut. Ja, jetzt dann für ein Rennen Mitte November hatte ich das dann auch nicht mehr so erwartet. Dann hat Rico wieder seinen Move kurz vor der Wechselzone gemacht und ist wieder 100 Meter davor an mir vorbeigesprintet, damit er wahrscheinlich kriegt er irgendeine
Hast
Prämie.
Hast du ihn mal gefragt?
Nee.
Müsst du mal machen.
Aber also, nee, ja, also er macht es beim Schwimmen ja auch, nur beim Schwimmen hat er es dieses Mal nicht geschafft, weil die Zeitmessung war wirklich so direkt nach dem Ausstieg und er ist irgendwie erst so quasi am Ende vom Strand, glaube ich, an Position 1 gelaufen. Also da hat er es gerade so nicht geschafft. Und genau, das Witzige war, offiziell hatte er nämlich dann auch nicht beim, nach Radfahren war auch nicht Erster, weil nee, da warst, war die ne? Zeitmessung. Nee, die Zeitmessung war nach T2 da. Also Martin war dann Erster.
Ah.
Also weiß ich nicht, ob er jetzt da, muss ihn mal fragen, ob er die Prämie da bekommen hat. Aber er bestimmt kriegt irgendeine, weil er macht es jedes Mal.
Ja, oder er will halt wirklich als Erster einfach drin sein, um
ja,
keine
klar,
Sekunde zu verlieren. Ist halt beides.
Ich meine, ist natürlich auch so von Vorteil, klar.
Das finde ich halt so krass. Ich meine, kannst du auch mal zu sagen, wie du es denkst. Das ist jetzt bei den Rennen, wo Martin van Riel reingekommen ist, der geht immer vorne aus dem Wasser, nimmt sich dann die Zeit, zieht Socken an in T1,
ja,
geht als Letzter
halt
aus der Wechselzone. Aber der ist
macht
immer...
Rico auch.
Immer als Erster weg.
Ja, also wenn ich muss auf dieses Schwimmniveau kommen, dass ich mir sicher bin, dass ich so erste Gruppe komme, dass ich quasi in T1 schon Socken anziehen kann.
Ja.
Das ist schon, ja, man merkt schon, es ist richtig gut, wenn du halt dann da schon, also ich kann nicht 18 Kilometer in meinen Schuhen barfuß laufen.
Boah, das ist alles offen. Hättest du beim letzten Rennen machen können vielleicht, dann wäre es schön.
Ich meine, ich habe es in Peking bei den 10 Kilometern gemacht und das war schon, also da hätte ich auch Socken anziehen können.
Ja, ich meine, Martin macht es ja auch, aber man sieht ja diesen Unterschied, ne? Wie viel schneller der dann aus T2 raus ist, weil je nachdem, wenn das Radfahren so brutal hart ist und du steigst dann mit Eierbeinen ab und musst dann da die Socken anfummeln, das funktioniert mal richtig gut, aber mal, wenn du richtig am Limit bist und dann noch 30 Grad, dann ist alles so verschwitzt und klebt eh schon,
und
ist
es
dann
ist halt
einfach
auch
schwer.
Wenn du da wirklich um den Sieg mitkämpfen willst, dann musst du da halt auch einfach dabei sein, direkt beim Laufen. Also, wenn du da irgendwie noch eine 50-Meter-Lücke schließen musst, ist es fast unmöglich. Also, siehe Alistair, der hat seinen Radschuh verloren beim Abstieg, ist er dann nochmal umgedreht, hat den geholt, um keine Penalty zu riskieren und ist halt dann nicht mit denen losgelaufen, aber er hatte ja fast dieselbe Laufzeit.
Ja, das hat man auch bei Rico gesehen. Der hat ja auch zu Martin, der ist ja mit ein bisschen Loch rausgelaufen, der hat ja auch sofort zugepresst, das Loch, dass du auch vom Kopf wahrscheinlich einfach psychologisch da dran bist, sagst, hier beiße ich mich jetzt fest, ich laufe jetzt hier so lange mit, wie ich kann. Wenn du dann platzt, dann wirst du eh nicht mehr Erster, aber wenn du die Chance haben willst, musst du halt irgendwie ganz vorne rauslaufen und dann dranbleiben, ne? Weil mittlerweile sind die als Erste aus der Wechselzone rauslaufen, aus T2 auch oft die dann halt auf dem Treppchen stehen vorne. Also selten ist ja einer jetzt dadurch, dass Martin und so auch so starke Radfahrer ist, dass da jemand dann von hinten nochmal komplett nach vorne läuft irgendwie. Wie war es bei dir? Du bist abgestiegen, Schuhe angezogen, Socken vorher, Wie haben sich die Laufbeinchen angefühlt? Warst du schon ziemlich durch oder ging es noch?
Ja, also es war jetzt, ich habe schon gemerkt, okay, das waren jetzt nicht meine besten Laufbeine, die ich jetzt diese Saison hatte. Aber es war schon noch okay. Ich meine, ich habe da so meinen Rhythmus gefunden und ja, bin halt irgendwie so mein Ding gelaufen. Der Laufkurs war echt extrem verwinkelt. Und ja, dann natürlich, da wurde es dann natürlich auch heiß, wobei es waren 7 Runden und pro Runde hattest du 3 Verpflegungsstationen, wo du dich wirklich richtig gut kühlen konntest mit kalten Wasserflaschen, Schwämmen, Eis etc. Also das war richtig gut. Und dann war auch viel Laufstrecke war dann auch im Schatten, weil wir quasi einmal durch so einen Parkhaus durchgelaufen sind und dann noch an so an so einem Gebäude entlang, wo wir da quasi von dem Gebäude dann so einige Zeit lang so Schatten hatten.
Aber war das eine coole Strecke oder also im Livestream? Ich meine, du hast ja keine Zuschauer da gehabt.
Es war eine coole Strecke. Ja, die Zuschauer waren da relativ verteilt über die ganze Strecke tatsächlich. Also es war jetzt nicht so, dass du wie in vielen anderen Rennen irgendwie so die Spots hattest und da waren dann richtig viel, sondern da war es gefühlt über die ganze Strecke eigentlich so verteilt, aber du hattest überall eigentlich so ein bisschen so Zuschauer, außer unten in diesem Parkhaus.
Ja, okay, also keine Ahnung, wie sie es dann geschnitten haben. Ich habe so beim Livestream gedacht, so ist da überhaupt irgendwer und guckt zu.
Ja,
da standen dann mal welche, das waren dann wirklich Supporter von den Athleten.
Ich meine, das ist am Ende sowieso.
Ja, nein, klar, aber das ist so, dadurch, dass du dieses Parkhaus und so hast, das war jetzt nicht so, dass man denkt, boah, geil, irgendwie dann Dubai, dann gehst du vielleicht ein Stück
durch den Strecke,
Sand in der Wüste oder ich weiß es nicht.
Die Strecke hatte schon was. Jetzt nicht meine persönliche Lieblingsstrecke, auch jetzt irgendwie so von den Begebenheiten, aber ging irgendwie doch schnell rum dann. Also es war recht abwechslungsreich, du konntest dich irgendwie da so von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation arbeiten, hattest halt irgendwie immer so diese Abschnitte mit diesen, ja, kurvigen technischen Teil durch das Parkhaus durch, dann danach wieder so eine Rampe hoch, dann konntest du es mal so ein bisschen laufen lassen, dann kam wieder eine Verpflegungsstation, dann so eine lange Kurve, dann kamst du auch schon wieder am Ziel und an der Wechselzone vorbei und dann gingst du irgendwie auch schon wieder so runter in dieses Parkhaus. Wie gesagt, ich mag es nicht, wenn eine Laufstrecke so verwinkelt ist, weil irgendwie finde ich da nie so richtig meinen Schritt. Ich mag es gerne, wenn es bergig ist, das finde ich cool. Also verwinkelt, das mag ich nicht so gerne.
Irgendwann braucht man für dich so eine Laufstrecke einfach so 8 Kilometer bergan, 8 Kilometer bergab.
Oh, das wäre richtig cool. Das wäre richtig cool. So 8 Kilometer bergab. Ja, also bergab laufen. Das so einfach nur geradeaus. Ja. Einfach laufen lassen.
Richtig rollen.
Schönes Gewicht so richtig mitnehmen.
Das ist ja geil.
Nee, aber dann, ich meine, ich war dann so am Position 6, die anderen 15 da halt einfach schneller gelaufen als ich. Und Justus Nieschlag kam dann noch irgendwann von hinten. War dann schon so ein bisschen zäh.
Du hast auch nichts mehr gegenzusetzen, ne? Als Justus
am Ende
so kam,
das Krasse, was ich krass
mitzulaufen.
Fand, am Ende des Tages hatte ich eigentlich den geringsten Abstand auf die beste Laufzeit vom ganzen Jahr.
Echt?
Das fand ich interessant, ja. Aber ich hatte nur die 14. schnellste Laufzeit. Während ich bei Rennen, wo ich mehr Abstand auf die beste Laufzeit hatte, teilweise auch schon die 8 schnellste Laufzeit hatte.
Krass.
Das fand ich interessant.
Ja, ist dann anscheinend doch in der Hitze, dass irgendwo ein Limiter gesetzt ist, ne, bei allen.
Ja, es sind dann auch, aber ja, beim Schwimmen und Radfahren haben sich, glaube ich, viele sehr zurückgehalten, die und dann auch echt schnell gelaufen sind.
Mhm.
Und dann die Laufdichte war extrem, deswegen.
Ja, krass.
Und aber, ich meine, gut, ich muss nochmal gucken, aber ich glaube, so die 5 schnellste Laufzeit war da nur 45 Sekunden schneller als ich. Also wenn ich quasi, innerhalb dieser 45 Sekunden sind quasi 10 Leute gleich schnell gelaufen, ungefähr, plus minus. Muss ich nochmal,
nah zusammen, ja, krass.
Das war krass, also so richtig schneller sind eigentlich dann nur die vorne gelaufen und dann hier noch ein paar, die von ganz hinten gekommen sind, wie so Jason West, wie immer.
Ja, ja. Und, ja, aber ja. Es ist krass, dass du, ich sag mal, den Abstand so gering hast, aber trotzdem gefühlt ja eher im hinteren Mittelfeld dann von der Laufzeit irgendwie anzusiedeln bist. Das ist schon beeindruckend.
Und dann letzte Runde war nochmal Krimi, weil Magnus Dietleff kam dann nochmal näher und Peter Hemerick auch.
Stimmt.
Und ich war an Position 7 dann. Also ja. Ich wusste ja, okay, und Rico Position 2 vorne und Alistair in Position 3. Das heißt, ich wusste, okay, einzige Möglichkeit, jetzt noch in der Top 10 gesamt zu finishen, ist diesen 7. Platz zu halten. Und sowohl Magnus Dietl als auch Peter Hemerick kamen so von Runde zu Runde näher. Und das Witzige war, Magnus musste mich einholen, um auf dem Podium zu finishen in der Gesamtserienwertung. Das heißt, der hatte auch noch dieses Ziel natürlich vor Augen.
Krass, und stimmt.
Und dementsprechend war das dann nochmal so die letzte Runde, okay, jetzt nochmal alles, was geht am Ende. Hab mein Puls dann nochmal auf über 190 zum Glück jagen können. Also es war noch was im Tank.
Also du hast dann wirklich aktiv noch was dagegen setzen können, weil der kam von
hinten. Das Gute war da auch, dass ich irgendwie dann so 4 Runden ein bisschen so Cruise-Control gemacht habe. Weil irgendwie dann vom Kopf war es halt dann so, okay, ich laufe halt jetzt so alleine irgendwie in Position 7 rum. Und die anderen waren dann noch weit genug weg, dass ich halt irgendwie nicht so das Bedürfnis hatte, da irgendwie so richtig reinzuhalten. Dementsprechend hatte ich noch gut Energie dann in der letzten Runde, um dann nochmal ein bisschen was draufzulegen. Und sowohl Magnus als auch Peter hatten das nicht mehr. Das heißt, ich habe dann auch, also ich meine, ich wusste, Magnus war, glaube ich, auf 15 Sekunden mal dran. Dann habe ich zugelegt und konnte dann noch mit 40 Sekunden, den Vorsprung wieder auf 40 Sekunden in der letzten Runde vergrößern. Und habe es geschafft, den 7. Platz dann ins Ziel zu retten.
Aber hat dir das irgendwer durchgesagt von außen?
Ja, Jana natürlich. Ja. Ich meine, ich habe es auch gesehen. Wir hatten ja so ein Stück mit Wendepunkt eben in diesem Parkhaus, wo du dann auch ungefähr abschätzen konntest. Wobei, es schaut dann auch mal so viel kürzer aus, als es ist. Also da war wirklich, wenn die Minute dahinter war, es war gefühlt 10 Sekunden.
Shit, der ist dran.
Aber ja, aber so ist es im Rennen auch irgendwie immer. Ja, und dann war ich auch eigentlich echt happy mit meinem 7. Platz. Habe irgendwie so noch das Beste aus allen gemacht, fand ich. Zufrieden mit meinem Saisonabschluss und halt eben auch das Ziel geschafft, die Top 10 zu halten. Also dann genau 10. quasi in der Serie gefinisht.
Ja, und damit bist du safe durch, ne? Das ist
genau,
schon richtig
damit
geil.
Safe durch. Kann auch schon mal für nächste Saison safe planen alles. Ist auch schon alles geplant. Hatte auch letzte Woche schon ein Meeting mit Dan. Und ja. Genau.
Also Hawaii dann 2026. Nachdem du im Hawaii-Podcast so angefixt warst und ja, aber das ist ja eh Nizza.
Also wenn T100 sich über T100 für Hawaii qualifizieren kann, dann würde ich starten.
Ja, es geht noch nicht, obwohl das Langdistanz-WM ist. Ja, okay. Verstehe. Naja, aber es ist ist auch geil. Also kannst du frühzeitig irgendwie schon planen, musst nicht irgendwie in der Luft hängen, dass du noch irgendwie Rolldown, obwohl mit Rolldown wärst du ja auch safe gewesen im
World
Ranking,
ne? Ja, wie gesagt, es war halt dann irgendwie noch so ein bisschen, also wahrscheinlich schon so 90% sicher dann. Ja. Aber jetzt kann ich halt 100% sicher sein.
Aber macht das nochmal einen großen Sprung aus kohlemäßig auch, ob du jetzt Top 10 contracted bist oder ob du
ich meine, einerseits natürlich Preisgeld.
Ja,
für Serie und andererseits dann natürlich auch für den Vertrag, den es fürs nächste Jahr gibt.
Also der ist auch abgestuft, den Vertrag, den du bekommst,
genau.
So aufgrund deiner Vorjahresplatzierung.
Also ich kann es dir sagen, am Ende des Tages macht es allein vom Preisgeld sind, glaube ich, je nachdem, wie ich mich, ich glaube, wenn ich halt übers Ranking, dann wäre ich halt auch nur irgendwie als 13. oder 14. hätte ich mich qualifiziert.
Ja. Nur für alle, die es nicht wissen, da spielt dann eben noch Ironman 70.3 und solche,
genau,
Geschichten
also
mit rein.
Also zum Beispiel Mika zum Beispiel, der ist ja im Ranking richtig gut, ich weiß gar nicht, 6. oder sowas im World Ranking. Und der ist quasi dadurch, dass der nicht in der Top 10 ist von der Serie, quasi der Erste, der sich dann von den Restlichen qualifiziert. Also auch wenn er vor mir im World Ranking ist, qualifiziert er sich quasi als Elfter für die, ja, für die Serie.
Ja.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, das sind wahrscheinlich, also Preisgeld sind es wahrscheinlich $5,000 dann zu Platz 11. Mhm. Und von dem Contract, das wird nächstes Jahr eh ein bisschen anders sein, weil es quasi ein bisschen weniger Geld über den Contract gibt, aber dafür viel mehr Geld über Preisgeld am Ende des Jahres. Es sind wahrscheinlich, glaube ich, so $10,000 Unterschied. Also dann.
Also 5 oder 10 und 5?
10 und 5
wahrscheinlich. Ja, ja, okay. Also, ja, gut, aber das
also
lohnt sich ja schon.
15, also $15,000 Unterschied sind es mindestens.
Ja, das ist ja schon mal eine fette Summe. Also da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal hinten Gas geben und sich nicht von Ditlev einholen lassen. Nochmal eine gute kleine Extra-Motivation. Ja, okay, krass. Das wusste ich gar nicht, dass auch dann die. Ich dachte, die Contracts sind dann gleich. Und Preisgelder sind nur.
Ja, das sind so Kategorien. Also Preisgelder ist halt von Platz zu Platz ja, quasi,
genau,
weniger.
Das weiß ich, ja.
Und bei den Contracts ist es dann so
1 to 5, 5 to 10.
Ja, oder ersten drei, dann 4 bis 6, 7 ja, bis 10, okay. 11 bis 15 und so weiter.
Und dann ist das nächste Ziel nächstes Jahr dann eine Tier weiter oben zu landen.
Mindestens. Also ich bin ganz echt, ja, ich meine, das kann ich ja ganz schon mal ganz ehrlich sagen. Also es ging dieses Jahr schon richtig was voran, performance-technisch. Also ich habe dieses Gefühl, die Rennen machen einen extrem viel besser. Und ich glaube, wenn man diese Rennen nicht macht, verliert man auch ganz, ganz schnell den Anschluss. Also in der Mitteldistanz. Weil ich glaube einfach da, ja, da geht sowas, also geht sowas voran in Sachen Renndynamik, aber auch Performance und alles. Und ja, es verschiebt sich dann wahrscheinlich auch einfach so im Kopf immer nochmal was, dass halt einfach nochmal mehr geht, sowohl im Training als auch dann im Wettkampf. Und ja, dementsprechend, ich hatte so meine besten Performances. Also ich meine, bin bis jetzt jedes Jahr eigentlich besser geworden, aber ich habe, das war nochmal schon gefühlt ein deutlicher Schritt jetzt zum letzten Jahr, so ein deutlicherer Schritt als jetzt wie zum Beispiel von 2022 als auf 2023. Und ja, deswegen werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr auch nochmal mitnehmen. Aber ich habe halt dieses Jahr kein einziges Rennen gewonnen seit. Das hatte ich halt nicht seit 2019. Also seit 2019 habe ich jedes Jahr eigentlich mindestens ein Rennen gewonnen. Und ich hatte jetzt auch nur ein Podium dann bei der Challenge Samorin, was ja nicht T100-Serie war. Ich meine, klar habe ich das Ziel, Podium T100 oder sowas auch gerne natürlich mal gewinnen. Aber einfacher wird es auf keinen Fall. Also ich bin mir sicher, selbst wenn ich nochmal einen ordentlichen Schritt mache über den Winter, heißt es nicht, dass ich automatisch dann in der Platzierung weiter vorne bin, weil diesen Schritt, den machen halt einfach alle.
Ja.
Dementsprechend muss man entweder nochmal einen krasseren Schritt machen, ja, oder man muss halt irgendwie nochmal hier und da ein bisschen anders racen. Und ich bin ganz ehrlich, nächstes Jahr werde ich die Serie ganz sicher nochmal voll ernst nehmen, aber wenn ich da am Ende des Jahres nicht vorne dabei gewesen bin und auch mal um Sieg mitgekämpft habe, dann glaube ich nicht, dass ich 2026 nochmal machen werde.
Ja, ja.
Das sind die Prioritäten. Da hast du mich ja auch schon oft gefragt, wie das ist, wenn ich halt dann wirklich, wenn es sportlich extrem krass ist, aber ich halt dann eben nicht gewinne oder auf dem Podium lande.
Für mich ist das beste Beispiel ist in Dubai Sam Long gewesen. Also da hat man nochmal gemerkt, ich meine, das ist so dieser Yo-Yo-Yo, alles ist cool, super geile Laune und es gibt, glaube ich, keinen, der so positiv oder vor Positivität sprüht wie Sam Long und der aus jedem Rennen zurückkommen kann. Aber da ist, also ich rede halt von dem Interview, wo er dann, es eben richtig aus ihm rausgebrochen ist und da so, ja, einfach Tränen und also wirklich so ein, es war jetzt kein Zusammenbruch, aber ja, so ein halber. Wo auch erstmal die Kommentatorin und auch Frodo so völlig perplex waren und gar nicht wussten, was sie jetzt sagen sollen. Da hast du halt gesehen, was das schon mit dir macht. Ich meine, du weißt, das sind die 20 Besten der Welt. Du weißt, dass du hier gegen die 20 Besten der Welt race und sonst hast du immer Rennen, da ist Fallobst dabei. Die holst du und sackst die ein und bist für dich vom Kopf, ja, den habe ich, geil, geil, geil. Du hast immer ein positives Momentum. Aber wenn du wie in Sam Long halt einfach dann nur hinterherfährst und erstmal die Hälfte der Radstrecke niemanden siehst, wie brutal hart das für Mindset ist und das hat das nochmal so krass gezeigt, finde ich. Und ja, auch bei dir, das ist, wie du gerade gesagt hast, seit 2019 hast du jedes Jahr Rennen gewonnen. Und du sagst jetzt auch, das sind deine besten Performances, die du je hattest. Aber wenn man die besten Performances seiner Karriere hat, will man auch verdammt nochmal einen Sieg da stehen haben, wenn man das sonst immer hatte. Weil das ist ja auch so, ja, es ist geil, einen Unentschieden gegen Bayern zu holen. Aber wenn du, weißt du, dann trotzdem 10-mal gewinnst, ist es, fühlt sich das viel, viel, viel cooler an einfach, ne? Also auch der, ja, Sieg gegen Arminia Bielefeld fühlt sich geil an, so. Oder
am Ende des Tages, ja, ist es Leistungssport. Ich meine, natürlich bekommst du das nicht geschenkt und es ist auch nicht, auch schön, dass du es nicht geschenkt bekommst, weil dann ist es natürlich, wenn du am Ende gewinnst, umso mehr wert. Weil wenn es am Ende dir zufällt, dann, ja, was hast du davon? Dann ist es irgendwie, es ist halt irgendwie nur halb so schön.
Das meine ich gar nicht. Aber ich meine, also ich wollte hinaus auf dieses Ding. Du machst die besten Rennen deiner Karriere und du bist halt gewöhnt, dass du auch mal dann ein Rennen gewinnst. Auch es war ja vorher genauso hart und nicht irgendwie einfach, dass du oder sicher, dass du jetzt ein Rennen gewinnst. Es ist niemals sicher, dass du ein Rennen gewinnst. Da kann immer einer kommen, der besser ist. So, aber einfach, was das mit dem Mindset macht, dass wenn du mal ein Rennen gewinnst und abschließt, das ist ja so eine krasse Bestätigung, dass das, was du machst, richtig ist, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wenn du jetzt aber irgendwie sagst, so, ja, ich habe mich so krass verbessert und nächstes Jahr bist du wieder Siebter. Ja, ich habe mich so krass verbessert, nächstes Jahr bist du wieder Siebter. Ja, irgendwann genau. Sagst du auch so, nee, fuck, da muss ich halt was anderes machen. Muss ich Olympische machen, muss ich Langdistanz machen, muss ich was auch immer machen, wenn ich diesen Anspruch habe, auch Rennen zu gewinnen. Wenn ich sage, ich bin happy mit 7. Platz oder mit 10. Platz, dann alles cool, dann passt das. Aber ich kenne dich ja und ich weiß ja auch, dass es seit 2019, wie du gesagt hast, die Siege da waren. Das, was ich meine, dass es so, egal wie viele positive Sachen es gibt an dieser T100 und sportlich gesehen, wenn du das anguckst, und das hast du ja jetzt gut beschrieben, aber das ist so. Und das hat das mit Sam Long mir so gut gezeigt. Man kann sich davon nicht frei machen. Wenn man sich so viel, was ihr da reinpackt ins Training, ist ja nicht nur diese 20 bis 30 Stunden Training in der Woche, sondern du hast dein Höhenzelt, dann Trainingslager, dann rechnest du dir aus, wie viele Minuten hast du mit wem und wie. Das ist ja 24/7 beschäftigt dich ja dieser Sport und diese Serie.
Ja, voll. Ich meine, es ist auch einfach so, es bringt, diese Rennen bringe ich auch wirklich auf den Boden der Tatsachen zurück. Also wenn einer irgendwie mal ein bisschen zu selbstbewusst wird, einfach mal, ja, T100 starten, da ist man wirklich, da denkt man danach auch gerne mal ans Aufhören. Wenn man irgendwie so eine, wenn man nur einen 99% Tag hat. Ich meine, ein gutes Beispiel ist auch Aaron Royal. Ich meine, von dem hast du halt dieses Jahr auch gar nichts mitbekommen. Also ich meine, er hatte,
ich der meine, ist nicht mal mehr im Schwimmen, der Erste.
Ja, am Ende des Tages war ich, weiß gar nicht, 15. oder sowas in der Serie geworden. Er war halt selten in der Top 10 drin. Er war halt irgendwie immer so, hat am Rad den Anschluss verloren. Manchmal ist er noch ganz gut gelaufen, manchmal nicht. Aber halt nie irgendwie so vorne dabei. Hat er an sich gute Leistungen, aber der denkt schon ans Aufhören. So.
Krass.
Ja, haben wir auch schon, also Jack und ich, Jack Kelly und ich mit, hat's gut befreundet und haben auch schon gesagt, ja, ich meine, hat sich jetzt nicht qualifiziert natürlich für nächstes Jahr, aber halt einfach mal wieder so ein paar 70-3er oder Challenge-Rennen starten, wo du halt einfach auch wirklich vorne mitspielen kannst und dann halt auch die Rennen gewinnen kannst, was er halt auf jeden Fall auch drauf hat. Ich meine, er hat die Leistung. Es ist halt einfach so, diese T100, wenn du da halt einfach nicht so mit einerseits nicht mit 100% an den Start gehst oder halt einfach nicht auf diesen Top-Top-Niveau bist, dann verlierst du halt auch mal ganz schnell 5 bis 10 Minuten. Also es geht dann auch schnell exponentiell hoch, weil halt der Kopf dann halt auch einfach im Rennen dann nicht mehr so mitspielt oder weil man dann nicht mehr so motiviert ist, dann irgendwie so richtig drauf zu drücken. Und ja, das ist schon eine interessante Erkenntnis und man darf sich da wirklich nicht kleinkriegen lassen von diesen Rennen. Und man ist ja trotzdem immer, selbst alleine, wenn man da startet, ist man auf jeden Fall einer der besten Mitteldistanz-Triathleten.
Ja,
und es wird halt dann auf jeden Fall vom Niveau auf jeden Fall noch extremer. Ich meine, nächstes Jahr kommen dann noch ein paar Athleten von der Kurzdistanz hinzu, die bringen dann auch nochmal ordentlich Tempo mit, vor allem im Schwimmen und im Laufen.
Wird jetzt spannend am Wochenende zu sehen, Hayne Wild, Leo Bégère, bei der 73-WM, die jetzt ansteht am Wochenende. Also das ist ja genau das, was du ansprichst, was dann auch dann Kandidaten sind für die Hotshots, je nachdem, wer dann da den Step macht auf die Mitteldistanz. Und da sind ja sicherlich einige, die wie Jelle Gehens, wie Maarten van Riel performen können. Und dann kriegst du dann noch mehr einen auf den Deckel.
Am Ende ist jetzt so mein Eindruck von der T100-Serie so jetzt nach dem ersten Jahr. Das wird halt jetzt einfach so eine WTCS-Serie auf der Mitteldistanz beziehungsweise 100-Kilometer-Distanz. Mhm. Und genauso wie auf der Kurzdistanz wird es halt auch, da darfst du dir absolut 0,0 Fehler erlauben im Rennen. Was halt auch schon immer auf der Kurzdistanz war. Wenn du irgendwie schon zu langsam angeschwommen bist, dann war es halt Rennen schon vorbei. Und das wird halt das Gleiche, während du auf der Mitteldistanz konntest du hier und da, wenn du halt mal, oder ja, selbst wenn du sogar eine schwache Disziplin hattest teilweise, konntest du es ja noch irgendwie durch die zwei anderen Disziplinen kompensieren. Und das sieht man ja, das ist ja jetzt gar nicht mehr möglich. Und dann musst du teilweise jetzt auch schon top wechseln, wenn du da wirklich eine Chance haben willst, die Dinge auf dem Podium oder zu beenden oder zu gewinnen. Und ja, so entwickelt sich das halt und die Leistungsdichte ist extrem. Und ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis das Ganze dann auch auf die Langdistanz kommt. Also
ja,
dieses, ich meine so diese
Beobachtung, ja.
Weil so mein Eindruck von der Langdistanz ist so, die Leistungen in der Spitze sind schon extrem. Also das geht auch nicht viel schneller, glaube ich. Oder geht sicher schneller, aber jetzt nicht so nicht extrem. Aber ich glaube so halt einfach diese Leistungsdichte, meine ich einfach. Also das dann wirklich. Dass
10,
da auch
10 vom Rad steigen und
32 laufen. Selbst auf der Langdistanz um Sekunden geht. Da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis das
überleg
dann
mal,
da
Hawaii,
quasi nochmal
so ein Zielsprint wie in San Francisco.
Ja.
Boah.
Ja, ich meine, da danach läuft es. Ich meine, jetzt hatte Patrick eine Laufzeit, die war fast 9 Minuten schneller als alle anderen oder als die zweitschnellste Laufzeit.
Ja.
Ich meine, spulen wir mal vor, Triathlon in 10 Jahren, ich glaube, da ist es unvorstellbar. Ich glaube, da wird
spannend. Also geil für uns Zuschauer, schlecht für euch Athleten, weil das ist ultra hart.
Ja, ich meine, man sieht es halt, ich meine, jetzt ging es so, wie es sich entwickelt hat, jetzt von Kurzdistanz, jetzt auf die Mitteldistanz, also ich meine jetzt von der Leistungsdichte und dann, wird es sicher so weitergehen, dass es dann irgendwann so auf die Langdistanz geht.
Ich habe noch von dir, das ist schon lange her, also über ein Jahr wahrscheinlich, hattest du auch mal im Podcast gesagt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon die ersten T100-Rennen waren oder ob es noch die PTO-Races waren, dann um Dallas rum und um Edmonton
PTO,
rum.
So US Open,
Canadian Open. Wo du gesagt hattest, so ja, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist mittlerweile eigentlich wie eine olympische Distanz. Also du machst nirgendwo mehr locker, sondern du schwimmst voll, du fährst voll Rad und du läufst halt voll.
Ja, ich habe ja gemerkt, dass ich dieses Jahr eine olympische Distanz gemacht habe in Peking.
Ja.
Also es war genau das gleiche Tempo, nur dass ich dann frischer auf die Laufstrecke gegangen bin, weil es halt kürzer war bis dahin.
Ja. Ja, krass. Mal gucken, ob das auf die Langdistanz. Das bringst du dann vielleicht auf die Langdistanz, Fred. Wie wäre das? Bring doch einfach dieses Mindset auf die Langdistanz. Du schwimmst voll, du fährst voll Rad und dann guckst du, wie weit du kommst beim Laufen, wenn du dann noch voll läufst.
Ja.
2026, Hawaii. Fred. Komm, jetzt kannst du es zusagen. Oh, er windet sich wieder raus.
Vielleicht auch nochmal dazu, warum sich dann viele fragen, warum ich so lange brauche, um die Langdistanz zu wechseln. Ich möchte, also um das wirklich nochmal von dem Grundgedanken aufzuwickeln, einfach auf den kurzen, schnellen Distanzen sich so weit wie möglich zu entwickeln, bis es halt nicht mehr geht und dann die Distanz zu wechseln, um da halt langfristig konkurrenzfähig zu sein. Und ich merke halt, es geht von Jahr zu Jahr was voran. Auch wenn es halt teilweise dann natürlich nur kleine Schritte sind, so ist es halt auf dem Niveau. Aber wenn das Ganze sich dann auf der Langdistanz eben auch so entwickeln sollte und du hast dann halt diesen Speed nicht, dann hast du da auch gar keine Chance.
Stimmt.
Deswegen bin ich mal gespannt. Ich meine, ich kann natürlich auch komplett falsch liegen. Ich meine, ich habe noch nie eine Langdistanz gemacht. Dass das da wirklich dann auch nicht mehr geht. Dass du halt auch irgendwie diesen Speed brauchst und Speed mitnimmst. Aber ich habe trotzdem schon das Gefühl, dass es, ich meine, ein paar Athleten halt auch eben schaffen und deswegen gehe ich davon aus, dass es mehr und mehr Athleten auch schaffen werden und dann, ja, die Leistungsdichte da auch extremer wird. Und dann werden halt so Athleten, die so früh auf die Langdistanz gewechselt haben, weil sie halt eben so auf kurz- und Mitteldistanz vom Speed her keine Chance hatten, die halt jetzt auf der Langdistanz auch echt gut sind, die werden halt dann langfristig da absolut keine Chance haben.
Ja, spannend. Wir werden mal gucken, ob wir in ein paar Jahren mal hier zurückspulen zu dem Podcast und schauen, ob das... Ob
Blick
das
in die Glaskugel.
Blick in die Glaskugel von Fred. Lass mal wenn wir zum Ende oder Richtung Ende kommen hier im Podcast, was steht jetzt noch an bei dir? Also Honeymoon, check, schon erledigt. Hast du dich da bewegt? Hast du überhaupt Sport gemacht oder hast du mal alle Fünfe nur von dir gestreckt und mal gar nichts gemacht?
Ich wollte eigentlich so mich so ein bisschen weiter bewegen, aber irgendwie war dann so mental wirklich, ich hatte einfach gar keinen Bock. Für null.
Sympathisch.
Ja, es ist wirklich, das am Ende des Tages ist es gar nicht so körperlich, sondern wirklich mental. Auch so nach der Saison mit den Hin- und Herreisen, dann eben auch so jedes Mal irgendwie halt so ein Rennen auf so einem Niveau. Also es ist eigentlich jedes Rennen so ein A-Rennen ist. Das kostet psychisch einfach so viel, dass ich da einfach komplett durch war und dann absolut keinen Bock hatte, mich da irgendwie zu bewegen. Ich meine, ich war hier und da mal so eine halbe Stunde laufen oder im Gym, aber das war dann eher natürlich nur so, dass ich ein bisschen mehr essen kann. Oder halt, ja, wir waren auch ein paar Mal wandern. Wir waren in Mauritius, ja, Flitterwochen. Das ist eine brutal schöne Insel und da kann man auch echt viel von der Insel sehen. Und ja, dementsprechend, erst seitdem ich jetzt wieder zu Hause bin, mache ich jetzt jeden Tag so ein bisschen was. Und jetzt hatte ich quasi 3 Wochen fast komplett Pause und jetzt ist so Trainingswoche null. Also ich habe noch keinen Trainingsplan.
Fit for fun.
Aber... Ja, ich meine, fit for fun schon die ganze Zeit. Und nur, dass ich halt dann, bis wir wieder hier waren, kein Fun hatte. dementsprechend gab es auch kein Fit.
Ja.
Und jetzt diese Woche schon auch wieder so fit for fun, aber auch hier und da mal fit ohne Fun. Ich meine, gerade so die ersten Schwimmeinheiten, da redet man nicht von
Gott,
fit for fun.
Ja, schrecklich. Schrecklich. Ja, das steht mir auch bald wieder bevor, wenn ich das erste Mal wieder ins Wasser springe nach irgendwie 6 oder 8 Wochen oder so.
Ja, also dass ich quasi jetzt schon mal diese Woche so ein bisschen ohne Trainingsplan wieder so ein bisschen reinkomme, dass dann ab nächste Woche Montag dann nach 4 Wochen Off-Season mehr oder weniger dann wieder losgehen kann. Und habe richtig Bock jetzt auch auf, nachdem wir jetzt den Plan letzte Woche für 2025 gemacht haben, habe ich jetzt richtig Bock auf die nächste Saison und bin wieder richtig motiviert.
Geil. Weißt du schon, ob du diesmal früher bei PTO bei den ersten Rennen schon mit einsteigst oder skippst du das erste Rennen wieder? Wie ist da der Plan?
Das erste Rennen, der Kalender ist ja schon so halb draußen. Das erste Rennen wird ja in Singapur sein. Ich glaube 6. April.
Das geht ja sogar. Ja.
Also quasi das, was dieses Jahr auch mein erstes Rennen war. Ja. Also Miami im März gibt es nächstes Jahr nicht. Ja, es ist nächstes Jahr auch so, ich meine, ich glaube, das kann ich sagen. Ich hoffe, ich kriege dafür jetzt nicht...
Das PTO-Gefängnis.
Kommt dafür nicht ins PTO-Gefängnis, aber wir müssen das erste Rennen machen.
Ah.
Also das erste Rennen und das Grand Final Pflicht.
Finde ich aber auch, also finde ich geil, weil du dann einmal wirklich weißt, okay, wer sind jetzt wirklich die Contracted Athletes und wer gehört dazu, weil das ist auch das, was mir dieses Jahr so ein bisschen gefehlt hat, dass es dann doch so ein wilder Mix war. Also klar waren immer die besten Athleten am Start, aber die haben halt dann doch stark auch gewechselt. Das finde ich cool. Also dass du
ja, deswegen bin ich froh, dass es im April ist.
Jeder kann fix planen. Ja, geil.
Ja, aber ich meine, das hätte ich wahrscheinlich dann eher Saisonanstieg genommen, also es passt. Also wenn es jetzt irgendwie wieder Miami im März gewesen wäre und dann wir müssen es machen, dann wäre ich nicht so begeistert. Ja, klar hätte ich es machen müssen, aber da wäre ich nicht begeistert gewesen. Ja, ich meine, gut, Singapur hätte ich safe eher als erstes Rennen gemacht.
Ja, okay. Wissen wir das auch schon. Dann, Fred, ich würde sagen, noch eine gute, letzte, entspannte Fit-for-Fun-Woche und dann... Nächste Woche Montag, also heute in genau einer Woche, geht der Ernst des Lebens wieder los. Wollte ich dich nur noch mal kurz darauf hinweisen.
Strava ist auch schon wieder runtergeladen. Das habe ich ja gelöscht für die Offseason.
Hast du?
Ja,
wirklich?
Ich lösche Strava immer für die Offseason komplett.
Dass du nicht irgendwie im Grappel kriegst, wer wie viel trainiert und da reinguckst und dann doch wieder mehr.
Ja, weil ich öffne es mal, ist so eine App, die man immer so ein bisschen öffnet, dann guckt man wieder, dann hat der das trainiert. Also,
ja, und das vor allem jetzt alle noch 73 Worlds und so, dann
ja, wärst du völlig verrückt geworden. Deswegen ist es auch witzig. Das Witzige ist auch, dadurch habe ich gar keine Ahnung, wer wie in Form ist für die 73 WM.
Jetzt gibt es noch einen Tipp als letztes, Fred. Wer gewinnt? Ich sag Titelverteidigung Rico Bogen nach dem Ding in Dubai.
Das wollte ich auch gerade sagen. Witzigerweise, weil ich will nicht so Hayden Wild oder sowas tippen. Ich find's viel geiler, wenn so Rico einfach den Titel verteidigt.
Das wäre einfach krass. Ich meine, der hat in Dubai super krass performt.
Ja, also mit der Leistung von Dubai, da, also das muss so ein Hayden Wild auch erstmal hinbekommen.
Ja, und spannend ist ja auch so, wie, ich meine, der hat ja schon mal 70-30 jetzt gemacht, aber da war ja keiner am Start, der wirklich draufdrücken kann. Was ist, wenn der jetzt mal irgendwie hinter der Gruppe Mattis, Rico herfahren muss und vielleicht kommt irgendwie ein Zipunke noch und zündet den super Raketenturbo. Wenn der dann da versucht mitzufahren, dann bin ich echt gespannt, wie er dann auch laufen wird nochmal.
Das Einzige, was mir Sorgen bereitet, ist die 12-Meter-Regel.
Ja, stimmt.
Ja, hast das wird wahrscheinlich eine relativ große erste Gruppe und dann eine Laufentscheidung. Dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann halt so ein Hayden Wild, Leo Berger.
Ja. Ich habe gerade eine Theorie entwickelt, während du das erzählt hast. Erzähl erst mal weiter, ich erzähle es danach.
Ja, dass die halt dann da nochmal ein Stückchen schneller laufen. Dementsprechend hoffe ich, wenn Rico das hört, mach was auf dem Rad, probier's.
Ja, wobei, mit der Laufleistung, die er jetzt in Dubai hatte?
Ja, ich meine, selbst wenn er nicht wegkommt, einfach die platt fahren. Du musst die platt fahren.
Stimmt.
Ich meine, es ist halt ein Risiko.
Rico kann auch mit Beinen die Tour kann da auch noch stark laufen.
Eben, genau, ja, das ist ja das. Rico weiß ja von der T100, wenn der da 370, 380 Watt im Schnitt fährt, dann läuft er immer noch saugut.
Ja, stimmt.
Während die anderen das noch nie gemacht haben. Die sind noch nie 90 Kilometer mit 370, 380 Watt gefahren. Weil die Mitteldistanzen, die bis jetzt gemacht haben, ich meine, deswegen finde ich es ein bisschen krass, dass viele sagen, ja, die werden jetzt da hier Mitteldistanz dominieren, haben die noch nie gezeigt, weil die sind noch nie so krass also die Mitteldistanz, die gemacht haben, da sind die 300 Watt im Schnitt gefahren und dann läufst du natürlich irgendwie eine
1,8.
Wenn du so wie die läufst, dann läufst du natürlich eine 1,8 oder schneller hinten drauf, aber wenn die da mal beim Radfahren unter Druck gesetzt werden, dann geht es beim Halbmarathon auch mal auch schnell langsamer. Also klar, ich glaube, das sind so, ich meine, wie Martin van Riel, so Leo Berger und Hayden Wild, die haben auf jeden Fall das Potenzial, da richtig krass zu sein, aber so dominant, wie viele denken, werden die auf keinen Fall. Ich glaube, da unterschätzen viele dann einfach so das Niveau, was halt einfach schon auf der Mitteldistanz herrscht.
Es wird ja deine Theorie, die du hier eben zum Besten gegeben hast, nochmal richtig unterstützen und unterstreichen. Also schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend, aber finde ich geil, diese Insights. Also, Rico.
Ich bleib bei Rico.
Du bleibst auch bei Rico. Ja, okay. Sehr gut.
Das wäre geil.
Ja, gut. Bei den Frauen?
bei den Frauen ist da ein viel krasseres Feld als bei den Männern. Muss man anschauen. Da starten fast alle so.
Ja, ja.
Also, bei den Männern sind es ja eigentlich dann doch irgendwie halt viele so, auch viele Kurzdistanzler, wo man halt auch einfach, deswegen hat man halt so Bock auf das Rennen, weil man gerne wissen will, wie die so sind. Aber so für so eine richtige 73 WM fehlen dann doch sehr, sehr viele. Was ja auch verständlich ist für so ein spätes Rennen in Neuseeland. Aber bei den Frauen machen ja echt viele noch die Reise und das Rennen hinten drauf.
Also ich sag Taylor Nipp.
Ja, also ich glaube auch Taylor Nipp.
Weil du jetzt
also, ganz
das
ehrlich.
Sind so viele gute. Julie Deron, mal gucken.
Bei den Frauen ist halt auch gerade einfach so Taylor Nipp und dann Best of the Rest. So.
Ja, obwohl Ash Gentle, Julie Deron, so die sind ja jetzt auch dann nah gekommen wieder in Dubai. Ne? Also muss man mal schauen, aber ich meine, die hat halt so dominiert einfach, dass es für mich ein einfacherer Tipp jetzt erstmal ist. Also ich wurde diese Saison auch schon viel, habe ich schon auch viel auch falsch getippt, aber noch einfacher als bei den Männern. Aber ja. Und auf Caro Pole bin ich gespannt.
Mhm.
Sehr gut. Jetzt kommt noch meine Theorie, Fred, die ich gerade entwickelt habe, während du das erzählt hast. Und zwar, wegen der 12-Meter-Regel. Ich glaube ja, der wahre Grund, warum du noch keinen Ironman machst, ist, dass du wartest, bis da auch endlich die 20-Meter-Regel eingeführt wird und du vorher einfach keinen Ironman machen willst.
Also hier, ich meine, dadurch, dass ich die Option, also ich meine, muss man halt sagen, ich habe halt einfach die Option, T100 zu starten. Ich meine, es haben halt einfach die meisten Athleten...
Das war keine ernst gemeinte Frage.
Aber eine kurze, ernste Antwort dazu.
Okay.
Es haben halt die meisten Athleten nicht.
Das stimmt.
Deswegen kann ich halt sagen, ich mache keinen Ironman oder Ironman 73, ja, weil da ist einfach 12-Meter-Regel. Wieso sollte ich mich... sollte ich solche Rennen dann machen? Gerade auch jetzt zum Beispiel so 73 WM nächstes Jahr. Puh, ja, also in Europa 73 WM Marbella, aber ich meine, ich mache T100 und ich finde halt, so wie sich das Niveau entwickelt ist mit der 12-Meter-Regel, wird es halt echt schlimmer und schlimmer. Und du hast nach jedem Pro-Series-Rennen hattest du dieses Jahr Athleten, die sich darüber beschwert haben.
Außer die guten Läufer, die freuen sich.
Ja, genau.
Also es liegt ja mal dran, was du für ein, wenn du jetzt ja, ein guter Läufer wärst, also viel stärkerer Läufer als Radfahrer. Du musst jetzt diese Rolle einnehmen einmal für mich.
Ja, ich will am Ende des Tages will ich dann beweisen, dass ich ein krasser Triathlet bin.
Ja, ist es so? Oder ist, aber das könntest du ja auch machen jetzt, wenn du sagst 20 Meter, dann wie Blumi das sagen, ich, ja, mir ist es egal, ob 12 oder 20 Meter, man muss halt anders dafür trainieren. Weil es ist ja so, dass es auch eigentlich sogar cool ist, dass es, also ich verstehe deine Aussage als Fred Funk natürlich zu 1000%. Wenn ich auf deinem Sattel sitzen würde, würde ich genau das Gleiche sagen. Ein guter Läufer sagt das andere. Aber eigentlich ist ja auch cool, dass wir gerade auch die Wahl haben. Ne? Also wie du gesagt hast, warum soll ich dann bei 12-Meter-Regel 73 WM starten, wenn ich weiß, das ist halt für mein Stärken-Schwächen-Profil gerade dann bei einer Worlds, wo ein Riesenfeld nach dem Schwimmen aus dem Wasser geht und wahrscheinlich 18, 20 Mann vorne sind und es eine Riesengruppe gibt. Und wenn ich da in Position 18 hänge auf einer Strecke, die gerade ausgeht und nur leicht hoch runter, habe ich natürlich einen riesen Windschatten-Effekt bei 12 Meter. Dann lasse ich diese Rennen und fahre nur faire 20-Meter-Regel rennen. Ist ja auch cool, dass es die Option überhaupt gibt.
Ja, ja. Ja, ich meine, am Ende des Tages ist es halt einfach nur lächerlich von Ironman.
Ja, das stimmt.
Die sagen ja wirklich, das macht keinen Unterschied, das bringt nichts. Die sagen ja, das ist ein Marketing-Move von PTO und Challenge Family. Und das ist das, was das Ganze so lächerlich macht, dass sie nicht mal dran glauben, also dass sie nicht mal an Physik glauben.
Das wusste ich noch nicht, dass sie das sagen, habe ich noch nicht gelesen.
Und das ist das, was mich einfach nervt an Iron Man. Also es ist wirklich, es geht gar nicht darum, dass jetzt so, ja, 20-Meter-Regel sind viel besser und viel fairer und alles, sondern ja, dass sie da so argumentieren und das einfach nicht einsehen. Und man sieht also, die Profis sind denen am Ende trotzdem scheißegal. Kannst du sagen mit Pros, kannst du argumentieren mit Pro-Series, was du willst, aber das ist am Ende geht's denen
nicht um die
Profis.
Vielleicht wollen die auch diese dichten Felder, dass es zur Laufentscheidung kommt. Ist ja auch gut. Für TV-Übertragung und Pro-Series, alles wird live übertragen. Und
ich meine, so wie die
Rennen sind so spannend.
Die Dichte inzwischen ist, hast du das ja auch bei 20-Meter-Regeln.
Ja, das stimmt. Fred, bevor wir uns um Kopf und Kragen kriegen und nur wieder darüber, die Leute, die da schreiben, jetzt hier Dingens, 20-Meter-Regel und 12 und so. Wir machen lieber Schluss für heute und führen das, wir müssen ja auch noch ein bisschen Futter haben für die saure Gurkenzeit, wenn es keine Rennen sind und so.
Stimmt,
obwohl,
stimmt.
Du gehst nach Australien im Januar, das heißt,
ja, genau. Also,
da ist
Plan
auch noch
ist,
genug.
Mitte Januar fliegen wir für 2 Monate nach Australien.
Geil.
Ich mache keine Rennen, ich mache auch keinen Schwimmblock.
Swimcamp. Fred Funk macht Swimcamp in Australien.
Ich trainiere da einfach ganz normal, entfliehe den Winter, war noch nie in Australien, genieß mal oder schau mir das Ganze da mal an, den Lifestyle und alle schwärmen immer davon.
Ich wette, du kommst du zurück und sagst, scheiß auf Triathlon, ich bin jetzt Surfer, Alter.
Ich glaube nicht.
Kann ich mir vorstellen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Jana hat mehr Bock drauf als ich. Ich war so ein bisschen so, so Radfahren da ist nicht so geil. Weil für mich ist Radfahren das Allerwichtigste und dann habe ich halt viel mehr Bock irgendwie auf Mallorca oder Girona und so. Und aber ja, habe mir gedacht, okay, einmal probiere ich es aus, um zu gucken. Vielleicht finde ich es geil, vielleicht nicht.
Ja.
Ich bin mal gespannt.
Fred, so ist das, wenn man verheiratet ist. Ich spreche da aus Erfahrung, hat man nichts mehr zu sagen.
Görke-Mensch schwärmt ja auch immer so davon.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber jetzt hast du gar nicht gehört, was ich gesagt habe. Als verheirateter Mann hat man nichts mehr zu sagen. Von daher ja. gewöhn dich schon mal dran, dass Jana jetzt die Entscheidungen trifft und wo das Trainingslager dann 2026 ist, entscheidet eh sie. Sehr gut. Also, Fred, schöne Offseason noch, sag ich mal. Genieß die Woche und wir quatschen wahrscheinlich Anfang Januar irgendwann.
Ja.
Sehr gut. Bis dahin.
Ciao.